Dienstag, 5. Mai. Der 5.5. Das werde ich nie vergessen, was heute Morgen der Moderator im Radio gesagt hat, dass das immer schon, also schon auch vor Corona, der Tag der Handhygiene ist, der weltweite Handhygienetag. Und man kann sich das merken und dann sagt der Vogel das auch noch, weil es der 5.5. ist und beide Hände ja 5 Finger haben. Das ist Schrott, der auf meiner Festplatte für immer und ewig gespeichert bleiben wird. Xandi, hast du auch so eine Müllecke in deinem Hirn, wo einfach so ein Schrott für immer bleibt?
Eine sehr große Müllecke habe ich in meinem Hirn. Unter anderem weiß ich auswendig, wo diese Taste ist.
Guten Tag. Du hast mir gestern auch einen Screenshot geschickt von einer Statline, also von einer Statistik, aus, die mit Last Dance zu tun hat. Ob ich das erraten könnte, bei welchem Finale diese Statistik?
Da war ein Telekom-Sport-Logo involviert.
Ach, da war ein Telekom-Sport-Logo involviert.
So genau siehst du also meine Nachrichten an.
Ja, ich habe, ohne Witz, ich habe das Telekom-Sport-Logo gesehen, aber ich dachte, es wäre vielleicht etwas, was veröffentlicht wurde auf den sozialen Kanälen von Magenta Sport.
Boah. Als Telekom-Sport?
Als Telekom-Sport. Okay, ich habe diese Stats nicht erkannt. Wenn du sie aber jetzt sagst, wird wahrscheinlich für immer und ewig diese Statistik in meinem Hirn bleiben.
Krass, dass du damit beginnst. Also ich kann es dir nochmal vorlesen, wenn du willst.
Okay.
Warte, ich muss sie schnell aufrufen. Es kann sich nur um sehr wenige Sekunden handeln. Wir steigen gleich sehr, ja, fast schon nerdig ein, würde ich sagen. Es gibt ja das eine oder andere Thema, aber wir können ja lustige Stats-Raten machen zu Beginn. Ist ja kein Problem.
Lass uns die Nerd-Geschichte direkt zum Anfang, damit dann hinterher die Menschen merken, dass wir gar nicht so nerdig sind, wie es am Anfang aussah.
Also, es sind Finalstats zweier Spieler. Mhm. Ein Hinweis ist, dass da ein Telekom-Sport-Logo ist. Also dadurch kann man schon die Zeit etwas eingrenzen. Links steht 8,4 Punkte, rechts steht 10,9 Punkte. Links steht 5,0 Assists, rechts steht 7,4 Assists. Links steht 23 Minuten und 3 Sekunden, rechts steht 23 Minuten und 55 Sekunden. Um welche zwei Spieler handelt es sich bei diesem Head-to-Head?
Ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt Stefan Jovic und Peyton Siever. Ich habe es echt nicht nachgeschaut, kein Witz.
Spot on.
Ja, das heißt, ich bin voll konzentriert. Für immer wird diese Statistik in meinem Hirn bleiben.
Genauso bist einfach wie die Instanz.
Der Handhygienetag, der 5.5. ist.
Ja. Und gestern war dieser Star Wars Tag.
May the Fourth be with you. With you. Ja, genau. Ja, wir haben
viele Themen. Wie lange wäschst du dir die Hände?
Ich wasche sie jetzt gerade in diesem Moment in Unschuld.
Der Mann lügt.
Viele auch Themen.
Das, ja.
Xandi, wir haben, diese Woche zählt ja jeder Tag. In was die Zukunft Deutschlands angeht, scheint sich alles auf den morgigen Mittwoch zu kaprizieren, wenn dann endlich die Welt erfahren soll, dass wieder Fußball-Bundesliga gespielt wird, was zur Folge hätte, dass wir sehr wahrscheinlich auch wieder Basketball-Bundesliga sehen werden, denn das Hygienekonzept, ich will nicht sagen, wird übernommen, das stimmt nicht, aber man kann es so salopp formulieren, wenn
das funktioniert ja auch ganz gut, das Hygienekonzept der DFL.
Ja.
Also kaum was los gestern.
Vielen Dank an Salukalu für die Innenansichten bei Hertha BSC.
Wow.
Unfassbar. Also wie dumm ein Mensch sein kann, muss man in dem Moment wirklich sagen. Aber gut, ja.
Also wenn er wirklich wusste, dass er öffentlich live ist, dann ist es wirklich ein Problem. Wenn er dachte, weil das hieß es ja auch kurz, er hätte nur für seine Frau gestreamt.
Wie geht das denn eigentlich? Auch. Geht das auch?
Ja, ich glaube, du kannst irgendwie so auf privat stellen und dann den Link sharen. Aber der wie er dann in der Kabine das Handy nochmal richtet, als Vedad Ibisevic dann seinen Gehaltscheck analysiert.
Unfassbar. Also das ist wirklich so blind. Naja, aber es zeigt...
Weißt du, was Ibisevic gesagt hat dann?
Sind wir jetzt in live?
Aber eines ist, kann man deutlich erkennen und so wird das ja auch ablaufen in Zukunft. Also wir haben ja im Rahmen des DFL-Hygienekonzeptes schon erfahren, dass jetzt 10 Akteure, Betreuer von den 1700 auch positiv sind. Und es hat nur zur Folge, dass diese 10 in Quarantäne geschickt werden, aber nicht die anderen 1690 oder beziehungsweise die unmittelbar von den Infizierten umgebenen, so wie es noch am Anfang der Pandemie war. Und somit hast du natürlich freie Bahn. Du schickst alle die, die sich infiziert haben, in Quarantäne und machst einfach weiter. Das ist das, worauf sich alles aufbaut. Und damit hast du sozusagen ja auch den Freifahrtschein, dass du Fußball-Bundesliga und dann eben auch in dem Fall Basketball-Bundesliga spielen kannst. Deswegen gehen wir davon aus, die Ghost Game Percentage ist bei 95%, würde ich sagen. Oder? Also 100 sagen wir natürlich nicht. Das ist sehr schwer, aber wir gehen davon aus, dass die Festival Playoffs in der Easy Credit BBL beginnen werden.
Das sieht wirklich ganz danach aus. An der Stelle auch schöne Grüße nach Oldenburg an den Schöpfer der Wortkreation.
Festival Playoff Runde.
Das ja, war das schöner. Allererste Mal.
Ja, Ausrichter werden sie nicht sein. Die Oldenburger haben noch vor der Besprechung zurückgezogen. Wir werden gleich natürlich darüber diskutieren, warum München der Austragungsort jetzt geworden ist. Das hat für ein paar, also ich habe zumindest bei den sozialen Medien gesehen, für einiges Stirnrunzeln gesorgt. Wir wissen nicht genau, was in den Konzepten jeweils drin stand, beziehungsweise in den Bewerbungen drin stand. Das werden wir dann, denke ich mal, gleich in Ruhe erörtern können.
Die Presseaussendung war sehr kurz.
Ja, also tatsächlich weiß ich gar nichts. Weißt du irgendwas, was da Besonderes bei den Bewerbungen sich unterschieden hat?
Naja, ich wollte dich fragen.
Also ich kenne mich da ja nicht aus. Es geht ja dann um Hotels und um Vermarktung und um Technik und wie die Halle ausgestattet ist und wie die medizinischen Umstände sind. Ich glaube, dass die Bonner, weil manche ja geschrieben haben, macht's doch in Bonn, das ist ein neutraler Boden, weil die Bonner ja nicht dabei sind. Ich glaube, dass das Problem da sein könnte, dass die alle weg sind und dass du eine Organisation vor Ort brauchst, die da mithilft, also die sich mit den ganzen Örtlichkeiten auskennt. Wenn die Bonner jetzt alle schon weg sind, weil die ja die Saison beendet haben, dann ist da niemand mehr von der Geschäftsstelle, dann ist da niemand mehr von der medizinischen Abteilung.
Und gut, da weiß man nicht, ob man die reaktivieren hätte können.
Ja, genau. Also das kostet aber auch wieder Geld. Und das ist aber nur eine Vermutung. Ich habe null Ahnung, ob das stimmt. Aber ja, wer weiß, wir werden das dann gleich im Gespräch mit Marco Pesic, dem Geschäftsführer des FC Bayern München, des Gastgebers, dann erörtern.
Absolut.
Und dann geht's los. Dann warten wir alle, was die Fußballer entscheiden. Dann werden die Basketballer ihr Konzept nachlegen. Und der Stichtag soll ja der 18. Mai sein. Bis dahin muss alles geklärt sein. Was wir aber hören, ist, dass schon wieder an diversen Stellen trainiert wird. Auch das Thema heute natürlich hier bei Abteilung Basketball. Wie denn da schon eventuell gerade Einzeltraining oder Training mit Abstand in irgendeiner Form?
Was Spieler überhaupt sagen zu all dem?
Ja, genau. Also, denn auch das ist Fakt, nicht alle Spieler finden das super. Es gibt Berichte, man hört von Spielern, die sagen, das ist eher Käse, Verletzungsgefahr, sie wollen nicht so lange in Quarantäne sein. Wobei das, was sich herauskristallisiert, ist nicht, dass alle in 6 Wochen in Quarantäne müssen, die mit diesen Festival-Playoffs zu tun haben, sondern dass die Vorbereitung natürlich ganz normal absolviert werden kann und die Spieler und alle Beteiligten abends nach Hause können. Nur wenn dann die Spiele beginnen sozusagen vor Ort in München, dass man dann die Spieler in einen Art Quarantäne-ähnlichen Zustand im Hotel bzw. in der Halle versetzt. Wir reden dann von 2 bis 2,5 Wochen.
Also wenn dann die
Festival-Playoff-Runde
läuft.
Genau, aber vorher die 3 Wochen Vorbereitungsphase, da wird nichts an Quarantäne stattfinden. Aber natürlich wird es dann Tests geben. Das ist ja das auch, was die DFL macht, testen und gucken, ob das alles so funktioniert. Und wer positiv getestet wird, der ist raus. So.
Ja.
Das ist das Hygienekonzept, wie man sich es ungefähr auch vorstellen kann für die Easy Credit BBL. So, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Xandi, sollen wir es hinter uns bringen?
Oh mein Gott.
Also ich, du weißt, es kommt auf dich zu. Ich habe einen Rap gemacht, ne? Du hast ja ich habe es ja beiläufig angekündigt letzte Woche.
Oder wir reden über die Jordan-Doku.
Du kannst es dir aussuchen.
Wir können es natürlich auch als Teaser machen und es ganz ans Ende packen, was natürlich jetzt blöd ist, weil da muss ich es auf jeden Fall reinnehmen. Und so jetzt in dem Bereich könnte ich auch noch entscheiden, ob ich es doch noch rausnehme. Aber
du meinst, wenn es, also geht es
also jetzt um Radio den... soll man nicht immer teasen und die ganze Zeit sagen, so ja, und in Kürze bei uns, das Gewinnspiel.
In Kürze bei uns mein Rap zum Thema Basketball, der so anfängt.
Okay, Kapi, drop the beat.
Mehr gibt's noch nicht. Hast du schon was gehört? Hörst du mich?
Ich höre dich, ja.
So, hast du was gehört?
Ja.
Ich habe meine Taste falsch gedrückt. Das war der Einstieg.
Macht gar nichts. Das war der Einstieg.
Okay. Jetzt also, muss man dazu sagen, Xandi ist der absolute Megamusiker, der mega, mega, mega Rap-Insider, der selber unfassbar viel Plan hat. Und er hat geguckt gerade, als würde eine Wasserstoffbombe auf dem Testgelände gezündet werden und er weiß nicht genau, wie es ausgeht.
So laufe ich schon rum, seit du mir angekündigt hast, dass es den Rap geben wird. Ja. Also letzte Woche, du bist mit Lyrik eingestiegen, das hast du diese Woche nicht gemacht. Das heißt, genau. Dieses wiederkehrende Element war keines. Also es
hat dir nicht gefallen.
Einzelereignis.
Es hat dir nicht gefallen
mit den Lyrics. Ich war einfach nur verwirrt.
Ja, aber ich habe gemerkt,
aber das
okay. Dafür habe ich dir aber auch nicht verraten, was in diesem Rap vorkommt, außer den Namen, also außer den Refrain. Und der hat dich schockiert.
Der hat mich nicht schlafen lassen.
Sonst weiß Xandi von diesem Rap wirklich gar nichts. Das war jetzt auch wirklich die exklusiv vorab Einstiegsversion. Mhm. Ja, und bis wir dann Marco Pesic haben.
Ich würde sagen, wir teasen das jetzt an fürs Ende. So richtig, richtig fies. Und so
richtig Cliffhanger-mäßig vielleicht sogar.
Da müssen die Leute jetzt durchhören, weil wir haben heute echt ein gutes Programm.
Und am Ende gibt es noch den Rap, den
Als großen Höhepunkt. Was ist dein MC-Name auch überhaupt?
Ja, ich habe keinen. Den kannst du dir aussuchen.
Mhm, okay.
Du willst,
oder wir rufen die Abdis auf, dass sie Körny als Rapper, wie könnte er heißen?
Ja, dafür muss man erstmal den Titel kennen. Also der gibt ja eine Richtung vor, in welchen Stil. Also vielleicht geht er ja durch die Decke und ich muss zweiten machen.
Ja, wahrscheinlich.
Also der Upload-Button hier bei Spotify, der ist scharf geschaltet.
Okay. Upload-Button bei Spotify, okay. Ja. Also gleich Label gegründet und Distribution geklärt und...
Habe ich alles nicht, das solltest du machen.
Das entscheide ich dann.
Das entscheidest du nach dem Anhören, okay.
Also am Ende dieses Podcasts gibt es den großen Körny-Rap.
Ja.
Okay. So wollen wir das so festhalten?
Du entscheidest das. Du hast Angst, dass er grauenvoll und vor allen Dingen inhaltlich politisch massiv unkorrekt ist. Und wir den
davon gehe ich einfach nur mal aus.
Und dass wir ihn rausschneiden müssen. Ich glaube nicht, dass wir ihn rausschneiden werden. Ich glaube es nicht. Okay. Obwohl der Refrain ist absolut grenzwertig. Das ist mir schon bewusst. Last Dance, du hast gestern Abend geschaut, ich gestern Morgen übrigens, arbeitsloser Dauerstudent, direkt um 9.30 Uhr eingestiegen. Mhm. Für mich die beiden besten Folgen bisher.
Ja, die waren schon sehr gut.
Hat was damit zu tun natürlich, dass 1993 so ein bisschen im Mittelpunkt stand, was meine allerersten richtigen Finals waren, mit denen ich beruflich zu tun hatte. Wenn ich auch nicht vor Ort war, so haben wir sie doch für das Fernsehen produziert, in Zusammenfassungen. Also das kam mir alles sehr, sehr bekannt vor. Und das ist natürlich dann schon echt besonders, das nochmal zu sehen, dieses Duell mit den Knicks. Ich darf ja...
Mit den Knicks.
Die Knicks waren auch eine geile Mannschaft damals.
Das war halt eine Prügeltruppe. Irgendwann war es halt eine Prügeltruppe. Das haben sie ja auch offen gesagt. If you can't beat them to the ground. So ungefähr. Da waren schon ein paar Tough Guys dabei. Also alle aus der Ewing so circa. Und ich wusste auch überhaupt nicht mehr, dass die Bulls da 2-0 hinten waren.
2-0 hinten, ja.
Ja, dann, das war Das war schon heftig.
Das war heftig. Ah, dieser Starks, der Starks-Dank.
Der Starks-Dank ist richtig heftig. Der ist
einfach richtig geil. Das war auch, muss ich zugeben, mit meinem Lieblingsspieler. Der Starks, der ist so groß wie ich.
Ja, klar. Klar, aber der hat dann halt auch richtig ausgelassen, als es dann drauf ankam. Vor allem in der 94er-Serie gegen Houston. Ich weiß nicht, da nagel mich jetzt nicht fest, aber im Spiel 7 hatte der einen Komplettausfall. Und
ja, ich glaube, das war irgendwas 1 von 124 von der Dreierlinie oder so.
Das müsste hinkommen, ja. Nee, auch sonst, was du gesehen hast, also das Footage, das diese Folgen jetzt vorkam, das war schon sehr besonders, weil du da halt ein paar Mal so nah dran warst. Also Shoutout an den Security Guy, der Michael Jordan besiegt beim Münzwerfen an die Wand und dann den Jordan Shrug macht.
Was ich auch sehr, sehr geil fand, war, man hat schon viel davon gehört, dass es dieses legendäre Trainingsspiel im Rahmen von Dream Team 92 gab, dass es da irgendwie zur Sache ging. Das war das erste Mal, dass man so umfangreiche Bilder, also ich jedenfalls, gesehen habe von diesem Trainingsspiel.
Die sind schon früher aufgetaucht in Ausschnitten.
Also in Ausschnitten,
man wusste, dass es da Footage gibt und auf YouTube war ein bisschen was zu sehen. Aber natürlich in der Intensität und auch mit den Reaktionen und auch in dem Umfang war es natürlich das erste Mal. Also auch wie Magic da immer erzählt, was da los war, was er dann zu ihm gesagt hat. Und ja,
was ich super gar nicht wusste, ist, dass alle so gegen Isaiah Thomas waren. Das fand ich auch stark.
Niemand mochte ihn.
Den mag bis heute niemand so richtig, weil er hat ja auch die New York Knicks damals als General Manager total zerrissen. Also diese Franchise wird sich nie wieder von dieser Zeit erholen.
Naja, ich glaube, der hat einfach auch. Phil Jackson hat Porzingis gedraftet, immerhin.
Ja, das stimmt schon.
Schlimmerer GM war nur Michael Jordan selbst.
Michael Jordan selbst als GM ist, glaube ich, auch eine Vollkatastrophe, ja. Ja, ich bin gespannt. Jetzt kommt dann irgendwann die Baseballzeit, ne, in der nächsten Folge, oder?
Ja, jetzt müsste dann Rücktritt kommen und der Tod vom Vater, der war ja direkt nach den 93er Finals, wenn ich mich korrekt erinnere. Diese Zeit, Baseball müsste kommen und dann halt.
Obwohl es ja eigentlich sehr Jordan-spezifisch ist und mit dem Last Dance nicht so viel zu tun hat, aber sie werden es ja nicht auslassen können, ne?
Ja, sie machen es ja schon die ganze Zeit, dass sie ja eigentlich die Protagonisten auch bis in die Jugendzeit porträtieren und darstellen, was. Also, ich bin einfach so super neidisch auf diese Möglichkeit, mit so viel verschiedenem Material arbeiten zu können, dass du halt wirklich komplett Zugriff hast auf, okay, hier hat jemand College gespielt oder Highschool 1978 und hier gibt es 3 Minuten Material, das haben wir jetzt gefunden. Oder auch so diese ganzen Sachen, unabhängig von diesem Embedded-Dreh dieser 98er-Saison, hast du ja trotzdem immer wieder so Material beim Huddle vor einem Finalspiel, ob das jetzt 93 ist oder so, weil halt da immer Kameras dabei sind bei der NBA. Und die Arbeit im Archiv, also großes Lob an denjenigen, der sich da überall durchgewühlt hat, weil da musste ja wirklich dass das archiviert wurde, ist natürlich schon, es hat einfach einen anderen Stellenwert als bei uns. Und jetzt kommt ihnen das halt so krass zugute, dass die so ein massives Archiv haben müssen und boah.
Also. Aber was auch Wahnsinn ist, wie viel der Jordan schon in der aktiven Zeit Zigarre gepafft hat, oder?
Ja, irgendwann dann, ja. Auf einmal hat er einfach immer Zigarre. Nach dem ersten Titel ist er, glaube ich, auf den Geschmack gekommen.
Es scheint ja so, dass er wirklich in seiner Freizeit, nach dem Spiel, vor dem Spiel, während der Saison, kackegal, er hat ständig irgendeinen Stängel im Mund. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, beim Golfspielen auch super bezeichnend, wie er dann sagt, so ein junger Coach hätte uns heute trainieren lassen, aber das zeichnet viel aus. Er weiß, dass wir eine Pause brauchen. Und das hat, ich weiß nicht, ich habe mir den Zach Lowe-Podcast angehört, mit Mike Greenberg, so ein ESPN-Typ, der meinte dann, Phil Jackson ist eigentlich schon underrated als Coach mittlerweile wieder. Weil wenn du überlegst, welche Egos der da verwaltet hat in diesem Chicagoer Team und einfach wusste, wer was braucht, dann ist das schon eine enorme Leistung auch. Ja.
Und das ist davon, ja, was ständig was los. Ich meine, auch hier mit den Jordan Rules, wer war die Petze im Team?
Ja,
Horace Grant hat irgendwie alle hingehängt oder was?
Also. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich hatte super Verhältnis zu Sam Smith, aber ich weiß nichts.
Und ich habe auch deswegen nur ein Jahr später in Orlando gespielt. Also ich war das natürlich nicht. Also. Genau.
Ja, auch die Sache mit Atlantic City, das nochmal zu sehen und die. Auch das hat Mike Greenberg gesagt, er war der most accessible Superstar bis zu diesem Zeitpunkt. Als sie ihn da so vernichtet haben, als da rauskam, dass er da nach Atlantic City gefahren ist, auch ziemlich cool von Jerry Krause und Phil Jackson, die dann gesagt haben, und David Stern übrigens auch so, ja, Jordan war in Atlantic City, es war seine Privatzeit und er war dann und dann wieder im Hotel, Case Closed. Und natürlich aber dieses Medienecho, das es daraufhin gab, weil sie halt auch das Spiel dann verloren haben, das Spiel 2 in New York. Mhm. Und er dann auch sagt, I don't have a gambling problem, I have a competition problem. Das finde ich auch sehr schön formuliert. Das hat und das Interview, das er dann Ahmad Rashad gegeben hat mit Sonnenbrillen, auch eher schwierig, wenn du über Addiction sprichst und eine Sonnenbrille trägst beim Interview.
Ja, Ahmad Rashad war ja auch mehr so in der Entourage von Jordan. Die waren ja echt gute Buddies.
Ja, hat nur ihm das Interview gegeben.
Naja,
das war schon fast ein drüber. Zeit.
Ja, bevor wir über die Rolle von Kukoč bei Last Dance zu sprechen kommen, das können wir direkt mit unserem ersten Gesprächspartner machen, denn wir haben ja von Marco Pesic beim letzten Mal erfahren, dass er der absolut maximale Kukoč-Fan ist und im Grunde ja die gesamte Vita des Kroaten runterzubeten weiß. Da waren ja auch wieder ein paar interessante Einsichten dabei.
An der Stelle übrigens auch Grüße nach Berlin an Richter Alexander Frisch, unseren geschätzten Kommentator. Der ist auch riesen Toni Kukoč-Fan und wurde auch irgendwie, er hatte auch einen Spitznamen in die Richtung früher.
Alex Frisch hatte einen Spitznamen in die Richtung.
Ja, warte mal.
Die Spinne aus Spandau oder was? Die
Spinne aus Spandau. Warte mal. Er war verzweifelt, weil Toni das eine Mal, als wir die drei Top-Bull-Spieler
Wir haben ihn ja dann hinterher dazu geholt. Ja. So, wir klingeln jetzt mal durch bei Marco, weil sonst kommen wir mit unserem ganzen Programm hier nicht hin. Das wird nämlich heute ist so vollgepackt wie selten.
Kraken Kukoč wurde er genannt.
So. Kraken Kukoč.
Schöne Grüße.
So, wir gehen jetzt mal zum Gastgeber und der wird sich wundern.
Ja.
Michael hier, grüß dich Marco, du bist direkt drauf. Xandi ist auch in der Leitung.
Also kein FaceTime heute, oder was?
Oh, genau. Beim letzten Mal war es FaceTime, du bist so ein Fuchs. Ein
Elefant. Also ich kann jetzt nicht auch noch euren Job machen. Also.
Da du jetzt aber so gut zu verstehen bist, lassen wir es bei der normalen. Wir wollen einsteigen mit... tatsächlich mit Toni Kukoč bei Last Dance gestern. Hast du doch bestimmt gesehen, oder? Die neuen Folgen?
I'm not addicted to gambling. I'm addicted to competition.
I have a competition problem.
Mehr braucht man nicht schauen.
Ja, wir waren auch ganz erstaunt über die Rolle von Kukoč, dass der sich da wirklich erstmal so reinfighten musste. Ne? Die wollten
also Barcelona war ja das Riesenthema, diese zwei Spiele gegen die USA.
Ja, aber dass er sich dann trotzdem durchgesetzt hat, das spricht für ihn, ne?
Ja, das stimmt.
Das spricht für ihn.
Aber dieser Jerry Krause, der ist einfach nicht wohl gelitten. Ne? Der will den Kukoč schulden, also müssen wir den fertig machen. Ende aus.
Ja, der kommt mir ein bisschen zu schlecht weg in der ganzen.
Ja, kommt nicht so gut weg, das stimmt.
Kommt nicht so gut weg, aber wer ein Charles Oakley für Bill Cartwright tradet, weil er eine Idee hat und dann Phil Jackson einstellt, weil er so viel von der Triangle Offense denkt. Also der hat ja ein bisschen Anteil hat er schon an dem Ganzen, oder?
Absolut, ja. Also das war sicherlich nicht alles schlecht, was er gemacht hat. Aber er wirkt natürlich auch ein bisschen seltsam, aber klar.
Ja gut, wird auch so dargestellt.
Ja gut, die eine Aussage nach dem Titel, also er sagt Top Organization und dann erst sagt auch Great Team. Das, also ein bisschen schräg war er schon drauf, klar. Aber mega Moves gemacht.
Ja, sonst wäre er nicht so gut, wenn er nicht schräg wäre.
Das ist auch ein guter Punkt, ja.
Aber okay.
Marco, kommen wir zum Hauptthema. Wir haben gestern Morgen überlegt, für unseren heutigen Podcast wollen wir mit dem Gastgeber der Festival-Playoffs sprechen. Und ich habe überlegt, und Xandi und ich haben überlegt, und haben gedacht, ja, ich glaube, ich rufe schon mal den Wöbke an. Also für mich war irgend so Frankfurt, ich dachte so, die sind da so in der Mitte und keine Ahnung, haben wohl auch gute Hotels da in der Gegend. Ich will nicht sagen, dass München überraschend kam, aber vielleicht ein bisschen schon. Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben? Warum findet das Turnier, so nennen wir es jetzt, in München statt?
Ja, was den Ausschlag gegeben hat, kann ich euch nicht sagen. Da müsst ihr mit dem Präsidium beziehungsweise mit dem Geschäftsführer der BBL sprechen. Was die BBL natürlich sehr gut gemacht hat, Wir hatten eine gute Entscheidung getroffen, nämlich, dass wir gestern alle im Videocall waren, nämlich das Präsidium, die Geschäftsführung und alle vier Bewerber. Mhm. Und was wichtig war, auch für, also erstmal für mich oder für uns als Verein, dass es ja kein Wettbewerb ist. Also dass es kein Wettbewerb sein sollte. Also wir organisieren jetzt nicht eine Europameisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet, sondern wir hoffen ja alle, dass das jetzt aber nie wieder so der Fall sein wird, dass man das so spielen muss. Und wir haben uns natürlich untereinander ausgetauscht, total transparent, mit dem Wolfgang Wiedlich, mit Marco Baldi, mit Gunnar. Und was am Schluss den Ausschlag gegeben hat, die Entscheidung haben ja nicht wir getroffen, Vereine, sondern das hat das bestimmte Gremium, nämlich das Präsidium mit Stefan Holl zusammen entschieden. Keine Ahnung, also wir haben uns ja schon, ich glaube, wir waren einer der Letzten, die die Bewerbung abgegeben haben, kurz vor Frist, weil wir uns schon der Verantwortung bewusst sind, welche Verantwortung auch auf uns zukommt. Und natürlich geht es da um so viele Kleinigkeiten. Und da wollten wir sicherstellen, dass wir es auch tun. Da geht es auch um Sicherheitskonzept in der Arena und Sicherheitskonzept im Hotel, dass wir vorsichtshalber vorbereiten sollten. Und das hat wirklich sehr viel Arbeit und sehr viel Konzentration gekostet, weil, wie ich schon gesagt habe, das muss ja sitzen. Und ob das dann alles in das Sicherheitskonzept der Liga einfließt, das muss man jetzt sehen, muss es angepasst werden oder nicht. Das ist dann nicht unsere Entscheidung. Aber ich war der Meinung, wir haben das sehr gut gemacht jetzt. Was am Schluss die Nasenspitze ausgemacht hat, das kann ich nicht sagen, weil ich kenne die Zahlen nicht.
Aber was ist denn aus deiner Sicht dann die Stärke eurer Bewerbung gewesen?
Naja, ich finde erstmal brauchst du ein Hotel, das A groß ist, groß genug ist, alle unterzubringen. Zweitens brauchst du auch ein Hotel, der ein bisschen viel Erfahrung auch mit Sportlern braucht. Das haben wir mit unserem Partner Leonardo, weil alle Euroleague-Mannschaften wenn sie bei uns spielen, absitzen. Und zwar jetzt nicht seit einem Jahr, sondern fast seit 9 Jahren oder wie lange wir da jetzt mit denen in der Partnerschaft sind. Und natürlich haben wir auch ein bisschen Erfahrung. Wir haben eine eigene Eventabteilung unter den Mitarbeitern, die ist 6 Mann stark, die ja natürlich für alle, so sind wir ja aufgestellt, alle Events, die im Auditum stattfinden, werden von diesen Mitarbeitern auch organisiert. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Erfahrung, solche Sachen auf die Beine zu stellen, wo ich jetzt noch nicht 100% weiß, und das ist natürlich nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe der BBL mit diesem Sicherheitskonzept. Das müssen sie uns noch vorgeben, aber wir haben alle die ganzen logistischen und infrastrukturellen Aufgaben so zur Verfügung gestellt, dass es also meiner Meinung nach sehr gut gemacht werden kann hier in München. Ob das Gunnar so gemacht hat oder Marco in Berlin, das kann ich nicht ganz genau sagen. Auch von den Kosten her glaube ich, dass wir, also ganz sicher ist, dass da, egal wer es organisiert hätte, keinen großen, also wenn überhaupt, mit einer Null rauskommt. Ich sehe jetzt keinen Standort, der großen Plus machen würde mit dieser Veranstaltung. Mhm. Aber wir haben auch versucht, der BBL die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Wir haben normalerweise, wenn wir Events hier organisieren, die wir organisieren dürfen, nehmen wir natürlich Miete. Das ist klar. Wir haben das der BBL so zur Verfügung gestellt. Und wir haben schon versucht, auch von der finanziellen Seite der BBL Bedingungen zu schaffen, dass es auch finanziell passt. Ohne dass wir jetzt in ein sehr, sehr großes finanzielles Risiko gehen.
Es gab dann nach der Entscheidung gestern so einen kleinen, für Basketballverhältnisse, Mini-Shitstorm bei den sozialen Medien, wo die Menschen teilweise gesagt haben, warum denn nicht in Bonn? Bonn ist der neutrale Ort, die spielen nicht mit. Warum muss es München sein? Die haben dann den großen Vorteil. Siehst du den Heimvorteil tatsächlich so stark gegeben in diesem Event, wenn keine Fans da sind? Oder sagst du, es geht erstmal um die genannten Konzepte von wegen Kosten, Sicherheit, Hotel etc.?
Also ob das ein sportlicher Vorteil ist, ganz ehrlich, da fehlen uns Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, wie man das jetzt, natürlich kennen wir die Körbe und so weiter, aber wir spielen ja nicht vor Zuschauern, wo das Ambient uns jetzt während einem Wettbewerb bekannt ist. Also ist das jetzt eine Atmosphäre eines Freundschaftsspiels, dann kann ich diese Fans oder die Kritiker beruhigen. Wir haben nicht viele Freundschaftsspiele im Audidom gewonnen, hinter geschlossenen Türen.
Okay.
Kann man ruhig in Weißenfels und in Bayreuth und so weiter nachfragen. Natürlich ist es für mich besser, als ich in München spiele, aber ist das jetzt wirklich ein sportlich ein Vorteil? Also die Erfahrungswerte fehlen uns. Wir haben ja noch nie so einen Wettbewerb hier gespielt, dass die ohne Zuschauer spielen.
Mhm.
Weiß ich nicht. Aber es ist ja auch schwer jetzt für mich zu argumentieren. Ich will auch gar nicht in diese Diskussion rein. Also was soll ich jetzt Großartiges sagen? Ich finde, es sind andere Sachen viel, viel wichtiger als hat jetzt Bayern München. Hätte Frankfurt nicht einen Vorteil, wenn es in Frankfurt stattgefunden hätte oder Berlin in Berlin?
Ja, genau. Also ich finde halt darum, wo man es nicht in Bonn macht, weil Bonn eben sozusagen der neutralste Ausrichter gewesen wäre.
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Die kann am besten der Wolfgang Wiedlich, der ganz transparent und offen war in dieser Diskussion und am Schluss die BBL.
Ja. Jetzt geht's dann ja los, beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, alle scharren mit den Hufen, dass dann morgen am Mittwoch die Entscheidung fällt, was die Fußball-Bundesliga angeht, weil dieser Entscheidung orientiert sich ja im Grunde alles, das Sicherheitskonzept der DFL, und dann im Sog dieser Entscheidung werden die Basketballer, werden wir dann irgendwie nachziehen. Wie glaubst du, ist das umsetzbar, dieses Konzept? Also wir haben ja schon gestern, gab es ja dieses Video vom Hertha BSC-Spieler Kalou, der da ein bisschen dämlich alles abgefilmt hat, wo man dann erkennen konnte, die nehmen es nicht so genau mit High Five und Sicherheitsabstand und wie auch immer. Glaubst du, das ist in irgendeiner Form umsetzbar? Weil ihr müsst ja mit dem Training irgendwann beginnen und da kann mir ja keiner erzählen, dass die Spieler 1,5 Meter auseinander Defense trainieren oder sowas. Wie geht's da los und wie werden dann die Konzepte umgesetzt?
Ja, die Fußballer werden ja auch, bevor sie spielen, nicht 1,5 Meter Abstand.
Genau.
Da wird es ja auch einen Zweikampf geben. Und deswegen ist halt dieses Konzept so wichtig. Also das Konzept der DFL besagt ja nicht, ihr dürft nicht in Kontakt gehen, aber auch wenn ihr spielt, dürft ihr nicht in Kontakt gehen. Mhm. Es gibt ja zeitliche Szenarios, wie was gehandhabt werden muss. Die Frage mit diesem Video von dem Hertha-Spieler ist auch, ich weiß nicht, sind die Fußballer jetzt in der Lage, im Teamtraining in Kontakt zu gehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass die Entscheidung morgen jetzt nicht nur für Fußball relevant ist, sondern für ganz Sport.
Mhm.
Also natürlich, wenn die Fußballer die Genehmigung bekommen, am 15. oder 16. oder wann auch immer sie spielen sollten, dann ist das natürlich hat eine große Bedeutung, nicht nur für uns, sondern vielleicht sogar für Amateursport.
Ja.
Und von daher schauen wir natürlich ganz genau. Natürlich hilft uns das, also darüber braucht man nicht reden, aber es ist schon wichtig, dass da jetzt genügend Licht gegeben wird.
Ja, natürlich. Soweit ich informiert bin, gibt es noch keine konkrete Entscheidung zum Thema Modus.
Ja.
Und das wird wohl noch ausverhandelt. Welchen Modus würdest du jetzt bevorzugen? Wie sollte man vorgehen? Und kann man sich ungefähr schon so ein Datum zurechtstricken, wann man anfangen wird?
Naja, also Datum. Also ich glaube, die Entscheidung sollte morgen übermorgen definitiv stattfinden. Es gibt eine Empfehlung des Arbeitskreises Sport. Das müssen wir ja jetzt in dieser Zehnergruppe mit der Ligaführung diskutieren. Es gibt viele Komponenten, die da wichtig sind, nämlich wie können wir das bestmögliche Produkt, also nicht nur Produkt ist ein blödes Wort, aber bestmögliches Szenario für uns Sportler, aber auch für die Öffentlichkeit darstellen. Und ich persönlich halte nicht viel im Basketball von Einspielentscheidungen. Ich finde, um die Spannung hochzuhalten, man braucht auch eine gewisse Anzahl der Spiele.
Mhm.
Muss man schon über einen Playoff-Modus anschauen, in welcher Form auch immer. Was es die Zeitabläufe geht, dann ist es immer am besten, dass man von hinten anfängt. Nämlich, dass man sagt, am 30. Juni sollten wir den Wettkampf beenden. Wenn man auch davon ausgeht, dass man circa 3 Wochen braucht, dann ist irgendwann 5., 6., 7., 8., 9. Juni als, sagen wir so, Startpunkt zu entscheiden. Und dann hat man, wenn man wieder circa 3 Wochen nach hinten geht, dann landet man auch am, sagen wir, am 15., 16., 17. Mai.
Genau.
Und dieser Zeitpunkt ist so wichtig, weil da musst du anfangen, da muss die Erlaubnis da sein, dass die Spieler ins Mannschaftstraining zurückgehen, nämlich in Kontakttraining. Und wenn man jetzt wieder zurückgeht, dazu haben wir noch 2 Wochen Zeit, und die Spieler auch individuell auf das Mannschaftstraining vorzubereiten. Mhm. Und das ist ungefähr so der, weil man darf eine Sache nicht unterschätzen, ist, man kann ja nicht sagen, ja, jetzt fangt man an, Verteidigung in Kontakt zu spielen, sondern auch das muss vorbereitet sein.
Ja.
Und da, wenn man mit Experten, sagen wir, Athletiktrainer spricht, sind diese 2 Wochen Individualtraining, den man machen kann, Athletiktraining, was man auch immer imstande ist zu machen, sind sehr, sehr wichtig. Und dann am 18. hast du einen Startschuss oder nicht.
Ja.
Spätestens. So. Wir hoffen ja, dass es ja früher ist. 18. ist so ein Zeitpunkt, der spätestmögliche Zeitpunkt. Aber wenn die Entscheidung am 14. fällt, dann ist es am 14. Mhm. Also mal schauen.
Ja, wir schauen uns das alles an. Marco, ganz lieben Dank für deine Einschätzung. Toi, toi, toi für die nächsten Wochen, dass das alles hinhaut mit der Vorbereitung. Das ist Neuland für alle Beteiligten. Keine Ahnung, wie das aussehen wird. Die Hand werden wir uns erst wieder im Oktober geben. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was passiert.
Ja, ich gebe ja sowieso grundsätzlich nicht die Hand. Wir halten ja immer Abstand.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, das
journalistische
Distanz. Aber mit dem Alex ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Er hat ja auch einen ganz harten Job jetzt, mit dir ja ständig diese Podcasts zu machen.
Ja, genau.
Ist nicht einfach.
Endlich einer, der mich versteht.
Ja. Ja, und,
du hast meine vollste Unterstützung.
Super, vielen Dank.
Okay, bevor es gehässig wird.
Ich mache dir echt einen tollen Job. Also, es macht Spaß, euch zuzuhören. Die Geschichte mit Holger Sauer und Michael Körner und dem Bier, dass du das nicht transparent zugibst, was ja vor 22 Jahren passiert ist.
Also,
er spricht nicht für dich.
Marco, weil das waren damals besondere Umstände.
Kannst du es ja erklären.
Genau. Ich erkläre es hiermit. Ja, wir haben.
Nein.
Genau, es ging darum, ganz klar den Jetlag zu bekämpfen. Und
von Seattle nach Chicago, oder was?
Naja, die ersten beiden Spiele wurden tatsächlich aus München gemacht. Das weiß kaum jemand. Und erst zu Spiel 3 in Seattle und zack, bumm und raus. Und da hatten wir natürlich die Idee, wir müssen uns in irgendeinen Zustand versetzen, weil es ist ja 2 Uhr morgens in Deutschland. Und dann haben wir ein halbes Bier im Vorfeld getrunken. Ja, das war tatsächlich so.
Pass auf, eine Sache, die mir eingefallen ist, weil ich natürlich auch abends ein bisschen in dieser ganzen, durch diese Jordan-Doku mir wieder Spiele von Magic und Larry Bird angeschaut habe und von Joe Dumas und so weiter.
Mhm.
Schaut euch mal, was Unglaubliches, ne? Schaut euch mal das eine Spiel von Larry Bird an, ich glaube gegen Atlanta Hawks, wo der, ich glaube, über 30 Punkte gemacht hat, aber vor dem Spiel allen gesagt hat, ich bin ja Linkshänder, ne?
Mhm.
Wo er allen Spielern, ich glaube, es war Atlanta, den gesagt hat, heute mache ich euch über 30, aber ich mache jeden Korb mit der linken Hand.
Ist das, da gibt es so einen Ausschnitt, wo die Spieler auf der Bank von Atlanta so zusammenbrechen.
Ich weiß nicht, ob es das Spiel ist, aber der Typ hat tatsächlich über 30 Punkte nur mit seiner linken, der hat ja Jumpshots mit links genommen. Ne?
Mhm.
Also nicht nur Layups und so. Und das ist für mich die größte Leistung eines NBA-Spielers aller Zeiten, die ich kenne. Der hat über 30 Punkte mit der linken Hand
gemacht. Mit der falschen Hand gemacht.
Wahnsinn, ne?
Ja. Hast du schon mal 30 Punkte mit deiner linken Hand gemacht eigentlich?
Ich? Lass mich mal überlegen. Also in der Jugend auf jeden Fall. Bei SSV Hagen habe ich einige Male mit der linken 30 gemacht.
Ja? Okay, ja, ich kann mich erinnern. Irgendwann war das mal. Aber das ist sehr lange
her. Du warst ja TSV Hagen-Fan.
Oh, jetzt gehen wir way back.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Viel Spaß. Alles klar, Marco.
Ciao.
Oh, das war natürlich, das muss ich, TSV Hagen waren die Bösen bei uns.
Ja.
Aber nicht Bösen in dem Sinne, sondern das waren die Gegner. Das muss ich dann tatsächlich, also bei aller Liebe, bei allem Respekt.
Rivalität gehört dazu beim Sport.
Ja, aber das muss ich klarstellen. So, wir sind zeitlich so ein bisschen in der Bredouille. Deswegen, Xandi, Sollen wir sofort rübergehen zum nächsten Gesprächspartner? Denn wir haben jetzt gerade sozusagen den Gastgeber gehört. Wir haben gehört, okay, das Konzept war wohl gut. Die Sache mit den Kosten ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Also der Audidom wird der BBL für sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung gestellt. Der Audidom gehört der Stadt München. Die Bayern haben den gemietet. Und ja, so wird das dann auch natürlich gehen. Das Hotel, von dem Marco sprach, ist wirklich super. Die Erfahrung ist da. Ich weiß, es gibt immense Kritik, zumindest bei einigen Teilen der Fans, habe ich das bei Social Media, bei Facebook und so gesehen, aber die Liga vergibt das nicht einfach so. Also das ist sicherlich der vielleicht bessere Ort, als es vielleicht Bonn ist, aber ich kenne die Interna nicht, ich kenne die Bewerbungen nicht. Ich weiß nicht, was in den Bewerbungen steht, was da für Zahlen stehen, was da für Konzepte stehen, und deswegen kann man das auch wirklich nur, sage ich ganz ehrlich, so hinnehmen, wie das beschlossen wird. Und da sitzen im Präsidium neben Alex Reil und Frank Meinerzhagen von Göttingen auch noch Marco Baldi von Berlin. Und wenn der wirklich sagen würde, das geht auf gar keinen Fall mit München, dann würde das auch nicht passieren. Sage ich jetzt mal einfach so, wie es ist. So, wir müssen einen Mini-Break machen, Xandi, weil ich den Danilo nur über einen Umweg anrufe. Deswegen müssen wir ganz kurz...
Muss ich das verstehen?
Nee, pass auf, ich gebe dir einfach noch mal einen Teaser. Okay, Kapi, drop the beat. So, Grüße nach München immer noch. Wir sind bei Danilo Bartel. Grüß dich, Danilo.
Servus, hi.
Hey. Ja, uns wurde gesagt, wir sollen dich direkt fragen, was gestern für ein großer Tag war. Was ist denn passiert, um Himmels Willen?
Ich bin ja hier, nee, weil ich endlich meine Matte mal abschneiden konnte, weil ich Friseure wieder aufgemacht habe. Ich sehe wieder aus wie ein zivilisierter Mensch.
Das wollte ich in der Tat auch fragen, denn es gab ein Vorher-Nachher-Foto zu bestaunen.
Ja.
Okay, ja, den Schritt habe ich noch vor mir. Xandi hat ja da privat schon gearbeitet.
Mir wurden...
Ja, ich war kurz davor. Ja. Also ich war sehr, sehr kurz davor, selbst die Maschine anzusetzen, aber...
Ja, das Problem bei mir war, als wir die Maschine angesetzt haben, hat sich herausgestellt, dass die so wenig Power hat. Und dann erzähle ich nur mal so viel, dass es war später das Hundeschergerät involviert. Also, und das ist doch eher ungenau. So
ein schöner Aufsatz auf dem Staubsauger oder was?
Das Gerät hat Power, ist aber sehr ungenau. Und ja.
Okay, Jungs, kommen wir zur nächsten haarigen Geschichte.
Wow.
Nämlich, Danilo, es ist soweit, also es wird sehr wahrscheinlich Festival-Playoffs geben. Wenn die Fußballer das morgen durchbekommen, dann laufen wir stabil hinterher. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen und die sagen, die Spieler sind so insgesamt 50-50, was das ganze Ding angeht. Wie ist denn deine Meinung eigentlich dazu?
Ja, ich glaube, es spiegelt sich in mir sehr, sehr gut wider. Also ich bin auch hin und her gerissen, wie man die Stimmen so ein bisschen, wenn man sich mit anderen Spielern unterhält, hört. Ja, ist da schon auch irgendwo eine gewisse Verletzungsangstrisiko irgendwie da drin, sodass die Spieler auch irgendwie diese Ungewissheit, wie das Ganze aussehen wird, wie fit man ist und so, nicht ganz richtig abschätzen können. Ich persönlich sehe es schon als Chance für den Basketball, aber es sind aktuell einfach auch noch sehr, sehr viele Fragen, die da offen sind. Welche Mannschaften oder wie treten die Mannschaften an, mit welchen Spielern? Wie lange haben wir jetzt Zeit, um uns vorzubereiten daraufhin, richtig im Teamtraining und alles solche Sachen, dass da sehr, sehr viele Fragezeichen aktuell noch sind, die auch in mir so eine gewisse Zwiespalt bringen. Ja.
Die Sache mit der Vorbereitungszeit ist also aus deiner Sicht auch ein bisschen zu knapp. Also wir reden jetzt von 3 Wochen.
Naja gut, man muss ja sagen, also ich persönlich oder wir hier in München, wir fühlen uns dieser Aufgabe gewachsen, weil wir einfach auch wirklich die ganze Zeit jetzt trainieren konnten. Wir hatten mit diesem Sonderplan Individualtraining, haben wir jetzt mehr oder weniger die ganze Zeit trainieren können. Aber wenn man das ja hört von anderen Teams, die jetzt seit Wochen nicht in der Halle sein konnten. Mhm. Ich glaube, für die ist das dann doch schon eine ganz andere Situation. Klar, man muss jetzt erstmal immer auf den aktuellen Ort schauen, wo man ist, oder auf die Mannschaft. Man kann jetzt nicht das große oder alles versuchen zu lösen. Und deswegen kann ich jetzt nur für uns sprechen hier, dass wir uns da dieser Aufgabe gewachsen fühlen mit der Vorbereitungszeit, die es dann wahrscheinlich geben wird, ja.
Ja, also 3 Wochen Vorbereitungszeit, und danach wird getestet, beziehungsweise während dieser 3 Wochen wird auch getestet, logischerweise. Und wer positiv ist, für den ist das Ganze logischerweise dann eh schon beendet. Wie hast du das erlebt in den letzten Wochen? Also wir hatten ja schon mal ein Instagram Live vor einigen Wochen. Hast du in deinem Leben auch schon so ein paar Veränderungen in den letzten 1-2 Wochen vorgenommen? Also selber auch gemerkt, dass man vielleicht ein bisschen schludriger wird, was so diese ganzen Maßnahmen angeht, oder dass du auch eine andere Meinung bekommen hast als vielleicht noch vor 4, 6 oder 8 Wochen?
Nee, absolut nicht. Also ich versuche es alles immer noch genauso durchzuziehen. Sozialen Kontakt eigentlich nicht vorhanden. Mhm. Versuche wirklich mich, nur bin eher zu Hause, einkaufen vielleicht noch und das war's. Oder jetzt der Friseurbesuch. Sonst, ja, also ich versuche es einfach durchzuziehen und ich glaube nur irgendwie, wenn da alle dran an einem Strang ziehen, kann man da auch gemeinsam ein gutes Ergebnis erzielen. Und das wird dann auch beim Turnier darauf ankommen. Ich meine, ob sich alle dann wirklich an die Vorgaben genau halten.
Das heißt, es kommen eventuell jetzt sehr anstrengende Zeiten auf euch zu, denn die Sache mit der BBL ist ja die eine Geschichte, aber im Sog dieser ganzen Maßnahmen bzw. Erleichterungen, die jetzt kommen, plant ja auch die Euroleague noch für den Juli sozusagen eine Geschichte. Bist du da schon innerlich darauf vorbereitet, dass es eventuell auch noch weitergehen könnte? Oder denkst du dir, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein? Wir sind da 18. Wir haben da nichts zu suchen bei irgendeinem Abschlussturnier. Ich will für den Urlaub.
Ja, also ich glaube, das ist noch irgendwie noch schwerer, weil theoretisch ja auch die Spieler einfach auch keine Verträge haben. Mhm. Im Juli die meisten, die irgendwie Jahresverträge oder die Verträge auslaufen. Das irgendwie umzusetzen, aber jetzt erstmal Schritt für Schritt. Jetzt schauen wir mal, ob das Turnier hier in München genehmigt wird von der Politik. Mhm. Und dann, glaube ich, kann man das andere irgendwie in den nächsten Wochen an. Natürlich, ich glaube, von der Belastung her wäre das ziemlich ein Ausnahmezustand für alle Spieler. Ich meine, jetzt schon das Turnier sehe ich persönlich kritisch von der Belastung für Spieler nach der Vorbereitung in diesem Turniermodus mit maximal 13 Spielen in 21 Tagen zu gehen und dann nochmal eine Vorbereitung und nochmal ein Turniermodus oder Saison. Also ich meine, ich persönlich hätte mir auch irgendwie gewünscht, dass man vielleicht auch die Spieler ein bisschen mehr in diese Entscheidungsfindung einbezogen hätte.
So eine Art Abstimmung?
Nicht Abstimmung, aber einfach auch vielleicht ein bisschen die Spieler mit involvieren, dass man da einen Weg findet, wo vielleicht alle mit happy sind, jetzt sage ich mal, oder dass man halt auch die Stimmen der Spieler wirklich hört, was sie für Sorgen in diesem ganzen Prozedere haben.
Nochmal ganz kurz zu der Trainingssituation. Also das gab bisher immer nur Individualtraining? Oder habt ihr euch schon mal auch so mit Abstand irgendwie gesehen und irgendwelche Systeme kann man ja auch trotzdem mit Abstand durchlaufen?
Auf keinen Fall. Nee, also wir haben ja die Devise, maximal ein Spieler und ein Trainer pro Korb, also 4 Spieler gleichzeitig auf dem Feld, 2 Spieler gleichzeitig im Kraftraum, so dass da teamorientiert gar nichts bisher lief. Das ist wirklich nur fit halten im Individualbereich, also auch wenig, ab und zu mal vielleicht ein paar Sprints laufen, um noch die Länge vom Feld mitzunehmen, aber also ich sag mal, im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt wahrscheinlich ein Spiel 5 Minuten wäre, müsste ich sofort den Wechsel anzeigen und wüsste nicht, wie schnell ich mich erholen kann.
Oh, also da ist und einiges zu tun.
Da ist auf jeden Fall einiges zu tun. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt echt ordentlich eigentlich trainiert, sodass wir auf einem soliden Fitnessstand sind.
Ja, wir werden dann in den nächsten Wochen, wenn das jetzt dann wirklich mal durchgewunken wird in dieser Woche, dann mit den verschiedenen Mannschaften natürlich nochmal ins Detail gehen, wie da die Trainings- und die Vorbereitungssituation und eben auch die Vertragssituation aussieht. Vertragssituation, Danilo. Gab's da eigentlich ins Gespräch? Also, was wir immer von allen hören, ist, ja, es spricht ja keiner mit einem, aber das kann mich, also das stimmt doch nicht, oder? Wie sieht es denn da bei dir aus?
Natürlich gab es auch mal Gespräche vorher, aber man muss wirklich sagen, dass aktuell, glaube ich, einfach wirklich andere Probleme gibt, sodass diese ganze Thematik irgendwie erstmal hinten angestellt ist.
Das heißt, du weißt nicht, wo du ab 1. Juli Vertrag hast.
Das weiß ich nicht, ne. Ich habe schon mal gesagt, ja. Also ich habe mich jetzt auch vor ein paar Wochen arbeitslos gemeldet.
Okay.
Im Zweifelfall. Muss man ja 3 Monate im Vorhinaus machen. Mhm. Deswegen weiß ich da nichts. Kann man da aktuell nicht sagen. Ja. Ist natürlich ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt, dass ein Vertrag aufläuft, wie man das jetzt auch hört in allen anderen Ländern, dass es da sehr, sehr große Problematiken gibt. Deswegen mal schauen, was da die nächsten Wochen, Monate bringen.
Ja, also man hört, dass es Budgetkürzungen gibt, dass überall, in allen Profisportarten, also angefangen von den super Top-Verdienern in der Fußball-Bundesliga bis hinunter zu allen, die mit Sport Geld verdienen, vermutlich Abstriche gemacht werden müssen. Hast du dich da schon drauf vorbereitet?
Ja, also ich meine, das geht, zieht sich ja durch die ganze Gesellschaft, dass da aktuell überall Probleme sind und da wird der Spitzensport nicht von verschont bleiben und irgendwie da wird es auch uns treffen.
Ja. Also nur noch einen Jahresvertrag abschließen und dann gucken, dass das dann im nächsten Jahr alles besser wird. Gut, da bin ich nicht der Richtige für, um dich da zu beraten. Ich denke, da wird sich in jedem Fall was tun, auch wenn das Ganze natürlich ein bisschen seltsam ist, dass wir jetzt hier im Mai unklare Vertragssituationen haben. Aber es ist nun mal einfach auch das vermutlich kurioseste Jahr überhaupt. Gut, Danilo, dann bist du entlassen. Lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute für die kommenden Wochen.
Dankeschön.
Bleibt verletzungsfrei, das ist das Wichtigste. Wie gesagt, Quarantäne gibt es erst, wenn die Festival-Playoffs beginnen. Also zumindest so eine Art Quarantäne. Weil viele Spieler hatten wohl Sorge, dass sie jetzt dann eben auch ab sofort in Quarantäne müssen. Aber dem ist ja nicht so.
Nee, ich glaube, also so wie ich das ja auch mitbekommen habe, wird das ja versucht, irgendwie auf 5 Tage zu minimieren.
Ja, genau. Und dann, schauen wir mal, was das dann gibt. Immerhin für dich dann Körbe und einen Parkettboden, mit dem du zumindest halbwegs vertraut bist.
Das stimmt.
Ja, ich hab
Heimvorteil
noch,
ohne Fans.
Ja, Heimvorteil light.
Heimvorteil light, ja. Das stimmt. Vertraute Körbe.
Sandy, hast du noch was?
Ich habe noch einen TV-Tipp / Streaming-Tipp für dich, Danilo, und für unsere Hörer. Wir zeigen am Donnerstag Frankfurt gegen Ulm, Halbfinale 1, 2016.
Okay.
Was fällt dir ein zum Spiel direkt?
Boah.
Weißt du es noch?
Es ist
super knapp, Overtime-Spiel.
Overtime-Spiel, war es nicht sogar Per Günther, der am Ende irgendwie noch die Overtime erstmal...
Ja, er hat 6 von 7 Dreiern getroffen in dem Spiel.
Ja, ich kann mich nur an Per Günther auf jeden Fall erinnern, dass er uns ziemlich abgeschossen
hat. Danilo, das ist Xandis Spezialdisziplin, Menschen mit Dingen aus der Vergangenheit zu konfrontieren, die wirklich, also im Normalfall...
Ja, das Problem ist ja, er bereitet sich drauf vor und wir werden da...
Ich habe das geschnitten, ja, deswegen.
Müssen da ganz tief graben.
Ja, wir müssen den Leuten ja Sport bieten und wir haben halt aktuell eben, müssen wir eben ein bisschen in die Vergangenheit schauen und da geht es halt drum, ein bisschen so die Nuggets rauszuziehen. Und das ist definitiv eines, also super spannendes Spiel und super spannende Teams auch. Joe Vogtmann noch in Frankfurt, du noch in Frankfurt.
Soll man gar nicht glauben,
ich kann mich da noch, ganz, ganz genau dran erinnern, weil wir eigentlich ja Favoriten der Serie waren, verlieren gleich zu Hause.
Ja.
Und standen dann mit dem Rücken zur Wand und dann war eigentlich Training angesetzt und wir kommen zur Fraporthalle und sagen, nee, wir gehen jetzt spazieren und was machen wir mit Gordy Herbert? Gehen Lasertag spielen und spielen am nächsten Tag das Halbfinale und haben gewonnen.
Ach krass, siehst du.
Okay,
das
war eine ganz andere Maßnahme.
Gordy ist einfach eine Legende auch, würde ich sagen.
Ja. So. Vor allem 2016, so. Gefühlt kommt einem das vor, als wäre das 2008 gewesen, oder?
Ja.
So ein bisschen wie so ein Phil Jackson-Move, wenn man Last Dance sieht. So.
Das stimmt, wie mit dem Golfen, ne?
Ja, genau.
Muss man freigeben.
Okay, Danilo, dann gute Zeit. Wir
ebenso.
Absolut. Denken mal, dass Bleib das gesund. Morgen alles durchgeht und dann wird im Juni Basketball gespielt.
Das hoffen wir mal.
Alles klar. Gute Zeit.
Alles klar.
Schöne Grüße.
Jo. Ciao, ciao. Ciao.
Ja. Ich meine, das ist ja auch ganz normal. Diese Zerrissenheit, die man gerade bei Danilo rausgehört hat, ich finde. Die ist bei mir auch. Also, weil Menschen fragen mich, wie findest du das denn? Du findest das doch bestimmt super, weil du kannst dann arbeiten und so. Und ich sage, ja, ich finde das schon. Also, ich bin eher dafür als dagegen. Aber ich bin auch nicht, dass ich jetzt sage, das ist die beste Entscheidung aller Zeiten. Genauso andersrum würde ich sagen, ja, irgendwie irgendwo.
Als Fan oder als Sportfan freut man sich einfach, dass theoretisch bald wieder irgendwas zu sehen ist. Ja, das ist genau. So in einem Vakuum betrachtet. All das drumherum ist ja so diffus und so abstrakt. Und hier eine Meldung und da eine Meldung und da Kalu und das.
Was mich eben auch stört, Sandy, ja. Dass jetzt mittlerweile ja Demonstrationen abgehalten werden, sich Parteien bilden, die heißen Widerstand 2020, glaube ich, heißt irgendeine Gruppierung, dass so diese Verschwörungstheoretiker aus ihren Löchern kommen und jetzt plötzlich alle sagen, ah, das ist doch eigentlich doch am Ende des Tages nur eine Grippe und jetzt müssen wir aber alles öffnen und vor allen Dingen die Ostsee und das und jenes.
Das ist ein schwieriges Thema.
Es ist ein schwieriges Thema, genau. Und diese innere Zerrissenheit, die zu spüren, finde ich, ist nichts Falsches. Aber ich glaube nicht, dass es, dass man in diese eine extreme Ecke gehen sollte, wie in die andere extreme Ecke. Es gibt keine Blaupause.
Es ist nur menschlich, diese innere Zerrissenheit zu spüren. Gleichzeitig ist es auch, glaube ich, menschlich, wenn man eben diese Sportaffinität hatte. Und ich spreche jetzt nicht von den direkt Beteiligten. Danilo hat das ja ganz gut, glaube ich, gerade formuliert. Einfach zu sagen, okay, oder ganz ehrlich zu sagen, ich freue mich, wenn ich wieder Sport sehen kann. Also auch das sollte ja kein Problem darstellen. Ich verstehe jeden, der sagt, nee, wir haben jetzt andere Sorgen. Gleichzeitig macht das aber auch für viele den Lebensinhalt aus und es hängen viele Existenzen dran. Und nicht nur von den Sportlern selber. Deswegen, meine Meinung ist, dass ich mich freue auf die
Festival-Playoff-Runde.
Also freuen tue ich mich auch. Also ich glaube auch eher, dass es richtig ist, all dieweil es auch die Zeit ist, jetzt wieder Dinge zu öffnen. Also ich glaube, dass je länger dieser Komplett-Shutdown anhält.
Unter gewissen Auflagen, so wenn das alles eingehalten wird und es gibt Konzepte, genau. Das muss man schon dazu sagen. Man darf es auch nicht ernst nehmen, auch das sei gesagt. Nee,
also, Himmels Willen. Also, ja, wir gehen jetzt zum Training. Denn wir haben gerade mit dem Gastgeber gesprochen, was die Halle angeht. Wir haben mit einem Spieler gesprochen und jetzt wollen wir eben zum Training gehen und einfach mal aus Trainersicht diese Festival-Playoffs angehen. Wir haben ja schon vor einigen Wochen mit Raul Körner gesprochen, der da strikt gegen war, weil er gesagt hat, das Verletzungsrisiko ist viel zu groß und er möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass da Spieler mit einem Kreuzbandriss plötzlich aus der Halle getragen werden müssen. Wir gehen jetzt zu einem Trainer, dessen Verein mitwirkt bei der ganzen Sache und die den Kader wohl auch zusammengehalten haben. John
Hallo.
Patrick,
Micha.
Grüß dich, John.
Grüß dich.
Du bist schon drauf, wir haben dich direkt reingestellt in den Podcast. Xandi ist an meiner Seite, du bist direkt Hallo. Dabei. Vielen Dank für deine Zeit.
Hey, danke dir.
Wir haben schon vor einiger Zeit mal mit Raul Körner gesprochen. Wir haben generell so ein bisschen die Rückmeldung von Spielern, die Sorge haben, wenn es dann losgehen sollte im Juni. Und danach sieht es ja aus, was diese Sonderspielform da angeht, dass sich alle Sorgen machen wegen Verletzungen. Wie sieht jetzt dein Plan aus mit den MHP-Riesen, sich auf diese Zeit im Juni vorzubereiten? Was wirst du tun, um die Verletzungsanfälligkeit und das Verletzungsrisiko in der Vorbereitung und dann eben auch bei diesen Playoffs so gering wie möglich zu halten?
Ja, ist eine gute Frage. Wir machen genau, was wir in der Preseason, also jedes Jahr im Sommer machen. Da, in den meisten Jahren haben wir neue Spieler, die wir nicht gut kennen. Und wir haben ungefähr zwischen einem Monat und zwei Wochen telefonisch oder per E-Mail, per WhatsApp-Calls, die Spieler ihre Hausaufgabe zu geben, dass die im Mitte August oder Ende August hier halbwegs fit ankommen. Dann haben wir ungefähr drei Tage bis unsere erste Vorbereitungsspiel. Also das bedeutet, wir haben weniger Zeit normalerweise in der Vorbereitung im Sommer, als wir jetzt haben. Also wir kennen unsere Spiele, wir wissen nicht genau 100%, wen zurückkommt, aber
Also wir trainieren hier seit 3 Wochen in kleine Gruppen. Wir trainieren jetzt. Mhm. Also ich bin bei der Sporthalle. Natürlich ist es nicht 5 gegen 5, aber wir könnten verschiedene Sachen machen. Natürlich mit der Regel macht es schwierig, etwas live zu machen, aber mit Fitness und Ballhandling Skills, ich glaube, wir sind viel weiter, als wir sind, also jeden Sommer, wenn wir am Ende August treffen.
Das heißt, im Sommer normalerweise in der Preseason, du beginnst mit deiner Mannschaft schon immer sehr schnell Vorbereitungsspiele zu machen, um die Mannschaft
zu sagen. Ja, zweiten, dritten Tag, ja, wir spielen jedes Jahr, also dieses Jahr, glaube ich, waren wir am 20. August sind wir zusammengekommen oder so und haben unser erstes Vorbereitungsspiel am 22. Okay. gemacht.
Ja gut,
das ist natürlich also sehr Controlled Scrimmage. Und dann haben wir gegen Bamberg auch eine Woche später gespielt hier. Und das war ein normales, also ganz normales 40-Minuten-Spiel. Ja.
Wie kann es denn dann sein, dass jetzt dann andere Trainer oder auch Spieler sagen, man braucht 4 Wochen Vorbereitung, bevor man in ein solches Turnier dann gehen kann?
Das ja, vielleicht wollen die gar nicht spielen. Das ist auch eine. Ja. Vielleicht haben die Spieler losgelassen und die Verträge schon geschnitten, dass die Spieler gar nicht zurückkommen kann. Weiß ich nicht.
Aber du hast alle Spieler an Bord?
Das weiß ich nicht genau. Also die Signalen, also von den Amerikanern sind positiv, aber jeder weiß, dass in Deutschland, also es ist anders als in Amerika, auch unsere amerikanischen Spieler, und ich bin auch ursprünglich Amerikaner, haben wir viel mehr Vertrauen für zum Beispiel Frau Merkel oder die Gesundheitssystem als in Amerika. Also ich glaube, die Spieler, ich habe gerade mit Tanner Leisner gesprochen, er fühlt sich sicherer hier als zu Hause.
Aber du hast noch Amerikaner, die auch jetzt noch in den USA sind.
Die sind ja fast alle in den USA, okay. Aber die wollen so schnell wie möglich zurückkommen.
Okay.
Wir warten auf dieses Signal von der Liga, von den Gesundheitsbehörden, ja, dass wir die Spieler zurück einladen können.
Ja, also ich denke mal, morgen ist der große Tag, was Fußball angeht und oder Sport an sich. Der Fußball ist da sicherlich ein wichtiges Thema. Und dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass von der Liga das Signal unmittelbar danach kommen wird, dass es diese Playoffs geben wird.
Wir hoffen. Es ist sehr spannend und ich glaube, das wäre ein gutes Signal für die ganze Gesellschaft, wenn wir das erfolgreich machen können.
In den vergangenen Jahren war es ja oft so, dass deine Mannschaften zu Beginn der Saison immer sehr gut, sehr schnell funktioniert haben, weil, das hast du mir mal gestanden, also du hast ja nicht das allerdickste Playbook der Welt. Das heißt, ihr könnt...
Habe ich, doch.
Jetzt ist es dicker geworden, okay?
Nein, das ist immer, also... Aber
ich meine, das ist der Vorteil, dass ihr schnell zusammenfindet. Das könnte für diese Playoff-Geschichte im Juni ja von immensem Vorteil sein, dass ihr unheimlich schnell von 0 auf 100 vielleicht einen Schritt weiter seid als die anderen Mannschaften.
Ja, ich weiß es nicht. Also wir verlieren in der Vorbereitung fast immer gegen schwache Mannschaften und haben sehr gute Ergebnisse gegen gute Mannschaften. Ich glaube, das kann auch in solche Playoffs sein, weil unser Spielstil, wie du weißt, ist basiert auf Energie und dynamische Pressing und wir müssen hellwach sein. Mhm. Aber dass unsere amerikanischen Spieler nicht hier sind, also halb die Mannschaft nicht hier ist, macht es ein bisschen schwieriger als zum Beispiel Oldenburg oder München, wo ich glaube, die meisten Spieler sind oder fast alle Spieler zusammen in Deutschland sind.
Ja, dann werden dann im Laufe der nächsten zwei Wochen die Spieler wahrscheinlich nach und nach eintrudeln. Bei dir wird auch Nick Weiler-Babb dabei sein. Da gibt es ein bisschen Unruhe, habe ich gehört. Also, dass da Shagiris Kaunas schon die Hand ausgestreckt hat, um ihn da direkt wegzufischen. Kommt er nochmal zurück nach Ludwigsburg oder fliegt er direkt nach Litauen?
Ja, ich habe mit seinem litauischen Agent gestern gesprochen. Sein Agent Wasserman hat auch ein litauischer Arm sozusagen. Mhm. Die haben ein Rep da. Und natürlich viele Agenten denken schon jetzt über nächstes Jahr. Mhm. Aber Nick hat gesagt, dass er sehr gern für diese Turnier zurückkehren will. Mhm. Und ja, es ist immer ein, wie heißt das, kleiner Konflikt, weil Spieler, die eine gute Saison gespielt haben, denken schon über nächstes Jahr und die Agenten schon immer über nächstes Jahr, wie viel Geld die verdienen können. Aber wir haben ein sehr positives Signal von Nick und Markus Neid und viele anderen gekriegt.
Weil der Markt ja auch momentan schwierig ist, ne? Also wir haben das gerade mit Danilo Bartel besprochen, der noch nicht weiß, wo er ab 1. Juli Vertrag haben wird, weil alles so ein bisschen on hold ist.
Absolut. Ja, also ein Freund von mir ist in Australien, die haben schon entschieden, dass die ganze Liga 50% also Gehalt wird 50% von normal. Und die Agenten denken, das wird besser in Europa. Also die empfehlen ihre Spieler und auch dieser Freund von mir in Perth, sein Agent hat gesagt, es wird besser in Europa, aber ich glaube es nicht. Und ich glaube auch in Japan, wo zum Beispiel Jack Cooley einen Zweijahresvertrag für 1,4 Millionen unterschrieben hat, die wissen nicht, ob die überhaupt spielen wird. Und auch, ob, wenn die spielen, ob die ausländische Spiele erlauben. Also das ist so viele Fragen. Und natürlich, das ist schwierig für auch für mich zu kapieren, aber für die Agenten zu kapieren, dass dieser Markt irgendwie anders aussehen wird.
Weil wir auch gar nicht wissen, wie ab September, Oktober gespielt wird. Also,
ohne Fans oder man weiß nicht, welche Mannschaften überleben wird.
Also es gibt auch tatsächlich die Möglichkeit, dass einige Mannschaften das tatsächlich finanziell nicht hinbekommen. Also unsere Augen sind momentan auf die 10 Teams gerichtet, die im Juni um die deutsche Meisterschaft spielen werden. Aber man darf nicht vergessen, dass da im Hintergrund natürlich viele ums Überleben kämpfen.
Genau.
Und da eventuell gar nicht mehr in der ersten Liga antreten werden. Ja, wie findest du eigentlich, John, diese ganze Geschichte? Also, wie ist denn deine persönliche Meinung? Du hast gesagt, du würdest gerne spielen. Also, du findest diese Festival Playoff sicherlich gut. Man hört aber bei vielen Leuten eben auch diese innere Zerrissenheit. Also, generell, was so Corona, Lockdown oder Erleichterungen angeht. Wie bist du da aufgestellt? Wie geht's dir dabei?
Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig für alle, weil wir wissen nicht genau, wie viele Leute infiziert sind. Mhm. Die Zahl, erstmal ein bisschen Hintergrund. Mein Vater war für 40 Jahre zuständig bei NIH, National Institute of Health. Seine Spezialität ist Epidemiology.
Okay.
Und er hat mit Tony Fauci gearbeitet. Der Tony ist jetzt der Top-Man in den USA. Ja. Es stand da fassungslos neben Trump in dieser Pressekonferenz. Und mein Vater hat auch gesagt, der ist jetzt im Winter. Er hat gesagt, der soll der Expert sein, aber jeder, der sagt, dass er selbst Expert ist in Coronavirus, lügt. Weil niemand weiß genau über diese Virus. Also das bedeutet, wir wissen nicht die Zahlen, was so viele Leute infiziert sind oder so viele Leute gestorben sind. Oder man weiß nicht genau, weil fast 1% der Leute sind nicht getestet. Also,
ja, genau.
Also wir können nicht sagen konkret, wie gefährlich es ist, was für ihn und für mich sicher ist, wenn man Gesundheitsprobleme hat und wenn man ein bisschen älter ist, wenn man höher Risiko ist, muss man zu Hause bleiben, muss man außer Gefahr bleiben. Und mehr weiß ich nicht. Ich weiß, dass ja, diese also Social Distancing Regeln gut waren, aber ich weiß auch, ich sehe, wie schwierig es ist, finanziell, ökonomisch, für nicht nur für Basketballclubs, für Restaurants, für normale Leute. Und ich glaube schon, jetzt wird ein gutes Signal, wenn wir halbwegs in ein normales Leben, nicht völlig, aber irgendwie, dass wir mit so wenig Risiko als möglich zurückkehren könnten. Ja. Sonst wird es ein großer Depression. Niemand
die Belastung wird natürlich dann auch immer größer. John, ganz lieben Dank für deine Ausführungen. Das klingt nach, ja,
nee, bitteschön.
Mal gucken, ob wir da irgendwelche Vorbereitungsspiele auch hinbekommen. Das wird ja auch nochmal ganz interessant, ne? Also wie dann diese 3 Wochen Training aussehen.
Ja, wir haben eine gute NBBL-Mannschaft hier. Und unsere junge Wilden trainieren mit uns und die, ja, wir können irgendwie gegen den könnten wir spielen.
Ne? Weil so einfach mal Vorbereitungsspiele absolvieren mit wie im Sommer wird nicht möglich sein, ne? Wahrscheinlich.
Genau.
Gut, alles klar. Wir sehen uns im Juni und wir sind sehr gespannt. Ein kleiner Geheimfavorit, glaube ich, die MHP Riesen Ludwigsburg. Ja, ja. Also ich glaube, dass euch dieses Format sehr, sehr entgegenkommt. Aber wir lassen uns überraschen.
Danke, Michael. Hat Spaß gemacht.
Alles klar, John.
Wir sehen uns nächste Woche.
Gute Zeit, bleib gesund, stay safe, jo, stay at home. Macht das sowieso nicht, gibt's im Training. Hast ja gerade gehört. Also, John Patrick haben wir gehört. Wir haben einen Spieler gehört, wir haben den Gastgeber gehört und Xandi hat noch irgendwo in den Untiefen der Abtimails.
Wow.
Klingt wie Aktimail, dieses Zeug, was man in flüssiger Joghurt.
Naja, da war irgendwas mit. Das war mal, als die Fernsehwerbungen noch wirklich groß waren, da war das eine davon.
Stimmt.
Als es noch Jingles gab, gesungene Jingles und
es aber war pass aber, auf. Es ist wohl sehr ungesund, Aktimail.
Ja, irgendwas war da mit größter Werbelüge und so.
Ja, ja. Da gibt es auch einen Preis so für, ne? Also
yeah.
Die größte Differenz zu Werbung, was sie vermittelt und der Wahrheit. Sowas wie Fruchtzwerge, die ja auch total ungesund sind.
Ja. Das war auch so eine Fernsehwerbung. Ja, da war alles immer super. Und was die Waschmittelwerbungen waren auch immer krass mit Villa Riba und Villa Bajo oder wie das hieß. Mit
aber die,
Spülmittel war das.
Ja, aber das vergisst man. Das ist auch zum Thema Schrott auf der Festplatte.
Ja,
ne?
Ja,
Villa
ja.
Bajo und Villa Riba werde ich bis zu meinem letzten Tag nicht vergessen. Das ist das gar.
Ja.
Oder sie baden gerade ihre Hände drin, das weißt du, das kennst du gar nicht mehr. Palmolief, das Geschirrspülmittel. Aber das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr.
Sie waren gerade ihre Hände drin. Doch, das kann ich mich erinnern. Und was auch nie weggehen wird, ist, an meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Aber das ist Wahnsinn, dass es das nicht mehr gibt. Ich meine, das Geiz ist geil, das ist so auch schon zig Jahre alt jetzt, aber.
Das war ein bisschen kontraproduktiv,
oder auch. Das hat ja auch eher für Verstimmung gesorgt bei manchen, weil Geiz ist natürlich nicht geil.
Ja, Deutsche ist nicht geizig.
Ja, Deutsche ist ein Schnäppchenjäger. Wenn der Deutsche merkt, dass es irgendwo gibt was Billiges, dann aber sowas von hin. Aber von Abstand nicht mehr einhalten.
Ja, ui. Größte Problem der Abstandsregeln sind Discounter.
Absolut.
Mhm. Okay, apropos Jingles, Körny.
Kona 3.
Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie. Brathendl wäre jetzt gut übrigens.
Ja, es ist wirklich schon tiefste Mittagszeit aktuell hier.
Brathendl jetzt.
Oh, wow. Und stattdessen musst du Hörerpost beantworten. Dann da haben wir jetzt einen Spontan-Corner-Trick gemacht, denn heute Nacht um 4.34 Uhr, warum auch immer, ich weiß nicht, ob das an der frühen Absenderschaft lag oder ob irgendwie die Zeit falsch eingestellt ist, im Mail-Account von abteilungbasketball@gmail.com. Da kann man Fragen hinschicken, Anregungen, Beschwerden, Vorschläge für Classic Games auch gerne weiterhin oder auf unserem Twitter-Kanal @abteilungbb. Folgst du dem?
Nee. Ich lehne sie einfach nur ab. Und was hat die Mail um 4.34 Uhr für einen Inhalt?
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, lieber König. Es sind drei Fragen drin und auch Trivia, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber die erste Frage ist sehr umfangreich. Das sind mehrere Fragen. Da habe ich mir gedacht, machen wir jetzt einen Spontan-Körner-3 drauf. Schöne Grüße an, ich würde schon fast sagen, Power-Fragen- und Trivia-Einsender Sebastian Lebeck. Erste Frage. Wie sieht Körners typische Vorbereitung auf ein Spiel, das er kommentieren wird, konkret aus? Wann begibt er sich zum Spiel? Studiert er vorher Statistiken? Recherchiert er gezielt Hintergründe zu neuen Spielern? Schreibt er sich Zettel voll mit einigen Statistiken, typischen Spielzügen oder ähnliches? Er meinte einmal, er unterhalte sich vor dem Spiel noch ein wenig mit Vereinsvertretern. In welchem Rahmen? Direkt am Spielrand? Das ist Frage 1.
Also, das kann ich ganz kurz beantworten. Ich bereite mich nicht besonders, meistens nicht auf ein Spiel vor, weil mein Leben daraus besteht, von montags bis sonntags generell Nachrichten zu importieren und zu verarbeiten. Das heißt also, ich bin in einem Dauersaugzustand bezüglich Informationen aller Art. Und darunter fällt dann eben auch die Spielvorbereitung. Was ich aber mache, ist, dass ich mir die aktuellen Statistiken logischerweise vorbereite. Und alles Mögliche versuche, so papierlos wie möglich zu machen. Das heißt, ich nehme nur einen Zettel mit pro Spiel und den Rest habe ich sozusagen in meiner Dropbox. Oder ich bin auch ein großer Fan jetzt geworden von GoodNotes für alle iPad-Besitzer. Eine ganz spannende Sache. Dort kann man nämlich prima Notizbücher anlegen und richtig klasse verwalten. Aber bezüglich und vor Ort versucht man noch ein paar Infos. Ja klar, man spricht mit den Trainern und mit den Mediendirektoren und versucht noch ein bisschen.
Auch mit Managern.
Managern, genau. Also das ist ja der Vorteil dieser Vorortproduktion, dass man doch sehr nah dran ist. Und wir haben das große Glück, dass wir in der Liga sehr, sehr liebe Menschen haben in diesen ganzen gerade genannten Positionen und man sich immer wieder darauf freut, die einfach wiederzusehen und mit denen zu plaudern. Aber wie gesagt, konkrete Vorbereitung, dass ich sage, jetzt morgen ist das Spiel, da muss ich mich jetzt für hinsetzen, gibt es nicht, weil ich in einer Art Dauervorbereitung bin. Schon immer.
Seit wie vielen Jahren nunmehr?
Das möchte ich fast gar nicht sagen, aber es ist meine 30. Saison.
30. Das ist ja eine Jubiläumssaison.
1990 habe ich angefangen. Ah, aber krass, die ersten drei Jahre nur Radio und eigentlich auch nur Spiele in Hagen. Beziehungsweise und die Auswärtsspiele von Hagen. Also wir sind dann mit der Mannschaft mitgefahren.
Ja. Das führt mich nämlich gleich zur nächsten Frage dieses Spezial-Körner-3s. Was war euer erstes Live am TV und welches live vor Ort verfolgte NBA-Spiel? Das ist tough.
Also das erste live vor live Ort NBA-Spiel.
Und live am TV. Also live am TV.
Wir haben da zusammen am 25. Januar 1993 ging der Sender Vox, auf Sendung.
Das Datum, das weißt du
das
noch.
Das weiß ich noch.
Das ist so Villarriba Villabajo-mäßig bei dir abgespeichert.
Weil die Sendung Dream Teams, die NBA-Sendung Dream Teams, am ersten Sendetag abends um, weiß ich nicht, 11 Uhr ausgestrahlt wurde. Da gab es
gleich ein Live-Spiel.
Nee, das war eine Zusammenfassung von Charlotte Hornets gegen die Chicago Bulls. Das war kein Live-Spiel. Live-Spiele kamen ja erst später dazu. Also beziehungsweise der Sender DSF hat ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht live übertragen. Es gab ja den Sportkanal noch. Das war ja so eine Art Vorgängergeschichte. Da wurden ja NBA live gezeigt. Und wann das erste NBA-Spiel vor Ort war, vielleicht waren das sogar die 96er Finals, ich weiß es gar nicht. Und dann ich glaube, das waren die 96er Finals. Und weil 95 war und 94, da lagen die Rechte ja bei Sat.1 und da war ich nicht vor Ort, da war ich immer der Backup-Kommentator in Mainz. Ich habe einsam und alleine nachts in Mainz in einem riesen Studio gesessen, für den Fall, dass die Leitung abschmiert, weil Matthias Stach der Kommentator des Live-Events vor Ort war.
Für Sat.1.
Für Sat.1 damals. Da wurden die Spiele auch noch parallel bei DSF gezeigt, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das kommt, frag mich jetzt. Bilde ich mir eben auch an, weil ich bilde mir ein, dass mein erstes Live-NBA-Spiel, das ich wirklich des Nächtens gesehen habe, war Houston New York Finale 94. Also da war ich zum ersten Mal am Start.
Das war das mit O.J. Simpson, weil O.J. Simpson
ist ja. Ja, das war die Finalserie.
Das war
nicht Spiel 1, glaube ich, aber es war die Finalserie.
Ja. Genau, aber wie gesagt, das verschwimmt bei mir auch alles dramatisch.
Das erste vor Ort war bei mir irgendein New Jersey-Phoenix-Spiel.
Ja. Also, wir waren dann später bei den All-Star-Spielen oft und.
Ja, das ist natürlich mega.
Das war immer so. Das war den Sendern komischerweise immer oft wichtiger als irgendwelche Playoff-Spiele. All-Star-Spiel war immer.
Ich plane übrigens, oder wir planen übrigens, das BBL All-Star Game 2015, das erste der Telekom-Ära, im Rahmen der Magenta Sport Klassiker zu zeigen. Mhm. Spontan Trivia, wer hat's kommentiert?
Weiß ich nicht, weil ich habe nicht, ich nicht. Ich doch? War ich das doch?
Das warst du.
Echt? Ich war, wie gesagt, komm mir nicht mit sowas immer. Ich weiß das doch nie. Okay, wir haben noch drei Minuten bis zum nächsten Gesprächsgast.
Ja, ich weiß. Welches war Körnes erstes Spiel, das er live kommentierte? Allererstes.
Das allererste war fürs Radio TuS Herten gegen SSV Hagen. Ich bin nicht richtig, das war ein Auswärtsspiel.
Und erstes TV?
Live, oder was?
Weiß ja.
Ich nicht mehr. Keine Ahnung. Echt nicht.
Weiß du weißt nicht. Nicht mehr dein erstes.
Ja, wir haben dann ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Okay.
Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß es nicht.
Also diese Mentalität ist Loser-Mentalität.
Ja, das sind Dutzende von Spielen, wo man dann nicht weiß, wurde das jetzt live gezeigt? Gab es da eine Aufzeichnung? Und ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, gut.
Jetzt zu Jonas oder gibt's noch eine dritte Frage? Weil ich muss jetzt hier.
Das war die dritte.
Das war die dritte
schon. Also die zweite und dritte waren sehr ähnlich und die erste war sehr umfangreich.
Ja. Mhm. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir einen Spieler von Alba Berlin mal abholen hier in den Podcast. Und wenn ich hier so langsam spreche, dann liegt das daran, dass ich die Nummer gerade verkraust habe. Natürlich noch überhaupt keine Erfahrung gemacht hat mit so einer Situation, wie wir alle nicht. Jetzt rede ich totalen Schwachsinn. Vielleicht schneidest du das doch später nachher raus. Wo ist denn die Nummer von dem Kerl? Da ist er. Alles klar. Und wollen wir wissen, wie die Berliner sich auf die ganze Situation hier vorbereiten?
Hallo.
Ja, Grüße nach Berlin, oder? Wo erwischen wir dich? Ich denke schon, ne?
Ich bin in meiner Wohnung in Berlin.
Ja, weil da ist ja angeblich alles doch schon wieder etwas lockerer, oder? In Berlin? Gebt ihr euch schon wieder die Hand allen, oder wie läuft das da ab?
Nein, auf keinen Fall. Ja, also ich glaube, einige Sachen wurden jetzt bereits ein bisschen gelockert. Die betreffen mich jetzt, glaube ich, nicht so sehr. Also zum Beispiel Schulen, sowas, da gibt es ja Pläne, die aufgestellt wurden, die langsam wieder zu öffnen. Aber ich glaube, mein Tagesablauf hat sich jetzt in der letzten Zeit nicht unbedingt geändert. Der ist da recht konstant gleich. Mhm.
Wie ist denn die Situation bei Alba? Wir haben von den Münchnern erfahren, die machen schon seit Wochen Individualtraining. Das heißt, da dürfen immer zwei oder maximal vier Leute mit Riesenabständen auf das Parkett und dann wird ein bisschen geworfen und ein bisschen gelaufen. Wie läuft das bei euch ab?
Ja, das ist bei uns ähnlich. Also wir haben auch Individualtraining, also beziehungsweise alleine. Also wir machen das ohne Trainer. Wir sind dann maximal zu dritt in unserer Halle. Jeder hat einen Korb und ein Spieler ist im Kraftraum. Mhm. Also wir halten da auch die Abstandsregeln alle sehr, sehr genau ein und nehmen das auch alle sehr ernst. Genau, und sind dann halt zu unterschiedlichen Zeiten in der Halle, aber so, dass wir wenigstens alleine ein bisschen auf den Korb werfen können und uns fit halten können.
Also sehr diszipliniert, nicht so wie andere Berliner Sportler, die gestern auf sich aufmerksam gemacht haben.
Ja, das da ist Berlin in ein sehr schlechtes Licht geraten gestern. Es ist fast schon, dass man drüber lachen kann, aber es ist natürlich eigentlich einiges
nicht so schön. Ja.
Einiges ist sehr unschön, ja.
Bei euch sind aber einige Amerikaner noch nicht wieder da, oder? Ist Luke wieder zurück oder Peyton Siever?
Nee, also es sind noch nicht alle wieder da. Da wird jetzt viel besprochen und werden Pläne aufgestellt, aber darüber weiß ich. Also
ja.
Die sind auf jeden Fall im Moment noch nicht wieder zurück.
Jonas, kommen wir zu diesen, wir haben sie ja Festival-Playoffs getauft. Also eigentlich hat es Hermann Schüller aus Oldenburg erfunden, diesen Begriff, vor einigen Wochen schon. Irgendeinen Namen haben wir gedacht, müssen wir ja finden für dieses 2-3-Wochen-Event. Wie stehst du denn dazu?
Also ich freue mich riesig. Ich hoffe, dass das alles so umgesetzt werden kann, wie es jetzt geplant ist. Es wäre glaube ich, eine tolle Sache. Es würde den deutschen Basketball auch, glaube ich, sehr weiterbringen. Weil die Leute sitzen halt immer noch zu Hause teilweise und sehnen sich, glaube ich, sehr einfach nach Sport. Ich merke es selber an mir, nicht jetzt klar in meiner Situation, dass ich nicht spielen kann, was ich natürlich mehr vermisse als alles andere, aber auch, dass ich keinen Sport gucken kann. Und ich glaube, so geht es halt vielen anderen Leuten auch. Und denen halt die Möglichkeit zu geben, mit Fußball und aber halt auch Basketball dann doch noch ein bisschen Sport zu haben in dieser Saison, wäre, glaube ich, großartig.
Wie stehst du zu diesen Bedenken, die von einigen Spielern oder auch Trainern geäußert werden bezüglich der Vorbereitung, dass die zu knapp ist, Verletzungsgefahr? Setzt du dich damit irgendwie auseinander oder sagst du, das, was eure Physios, eure Trainer vorgeben, kann so schlecht nicht sein? Du machst das einfach und gehst da mit einem klaren Kopf rein.
Ja, ich glaube, man braucht halt ein gutes Konzept. Ich glaube, wir haben ein gutes Konzept. Man darf natürlich nicht als unvorbereitet wieder irgendwie anfangen zu spielen. Deswegen ist es wichtig, dass jeder halt auch für sich selbst aber diszipliniert ist und für sich selbst was macht. Man kann ja, glaube ich, auch schon viel zu Hause machen. Man kann rausgehen, joggen. Ich glaube, da kann man sich schon gut fit halten und da haben wir uns auch alle fit gehalten über
Ihr seid über ja die Zeit. Vorreiter, Jonas, wenn ich dich unterbrechen darf, was diese Geschichte angeht, die ja wirklich extrem steil gegangen ist mit diesen Online-Fortturner-Geschichten. Ne? Also da haben wir ja sozusagen ganz Deutschland infiziert. Die griechische
Sportstunde.
Ja. Sportstunde heißt das gar
nicht. Ja, Sportstunde. Ja, ich bin jetzt der Begriff nicht eingefallen.
Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Sache gewesen, die da von Alba aus gestartet wurde. Da habe ich auch ein paar Mal mitgemacht. War sehr cool. Bin auch selber ein paar Videos dabei. Ist, glaube ich, eine sehr coole Sache für halt nicht nur halt Sportler an sich, sondern für die allgemeine Bevölkerung.
Jetzt wird das ganze Ding ja in München stattfinden. Berlin war auch mit im Rennen. Am Ende ist es München geworden. Gründe können wir jetzt hier gar nicht alle aufführen, weil wir es zum Teil auch gar nicht wissen, warum die Liga jetzt München genommen hat. Aber irgendeinen Grund wird es ja schon haben. Also das Konzept, wie auch immer. Wie ist das jetzt für dich? Ist das jetzt egal, wo es stattfindet? Weil Fans sind ja eh nicht da und geschrien und getrommelt wird sowieso nicht. Oder sagst du, naja, es ist dann Heimvorteil light für die Münchner, weil die kennen die Körbe, die kennen die Halle besser. Oder sagst du dir, es ist wie damals, als Alba Berlin in München den Pokal gewonnen hat. Also das wäre noch schöner, noch geiler zu sagen, wir werden da auch deutscher Meister.
Das kann man natürlich von vielen unterschiedlichen Standpunkten aus sehen. Ich glaube, dass ich freue mich einfach, dass was gefunden wurde, wo man das machen kann, dass sich so viele Teams auch beworben haben. Und da hat die Liga jetzt den geeignetsten Standpunkt halt ausgewählt. Und dass es jetzt München geworden ist, ist natürlich für die Münchner super, weil es, glaube ich, immer schön, einfach, egal ob jetzt mit Fans oder nicht, schön in seiner eigenen Halle zu spielen. Das ist vertraut, man kennt alles. Aber dadurch, dass wir halt wirklich eine lange Zeit halt auch da sein werden, werden wir uns auch an die Körbe und alles gewöhnen. Und ich glaube, das gleicht sich dann letzten Endes immer wieder so ein bisschen aus. Und wie du gerade gesagt hast, vielleicht ist es noch schöner, wenn man dann irgendwas reißen kann und das dann vielleicht dort ist.
Ja, ich meine, eine Sache.
Jan, du persönlich hast ja ganz gute Erinnerungen an den Audidom, muss man an der Stelle auch festhalten. Thema Pokal.
Das stimmt, ich habe ein paar, ich habe ein paar nicht so schöne, aber ich habe auch ein paar sehr schöne Erinnerungen.
Ja. stimmt, gibt es beides, aber was individuelle Performance betrifft und ob du die Körbe kennst, das können wir, glaube ich, mit Ja beantworten.
Das freut mich.
Ja, vor allem, weil ja einer der Hauptvorteile eines Heimspiels ist es ja, sagen die Spieler oft, dass sie in den eigenen Betten schlafen dürfen. Das fällt für die Münchner ja auch aus. Die müssen logischerweise in das gleiche Hotel wie alle anderen auch. Und dort in diese, ich nenne sie jetzt mal Pseudo-Quarantäne. Im Grunde ist es eine Quarantäne, zumindest für die zwei Wochen, wo dieses oder zweieinhalb Wochen, wo dieses Turnier läuft, werden alle dort untergebracht werden. Also das fällt ja dann für die Münchner genauso.
Genau, das sehe ich auch so. Ja. Also du kannst weder zu Hause bei deiner Familie sein, noch kannst du irgendwie deinen normalen Alltag leben zu Hause. Und deswegen ist es, glaube ich, für alle die gleiche Voraussetzung.
Nur die Sache mit diesem Geisterspiel eben, ne? Dass man alles hört. Also wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass es für die Spieler ja auch sehr ungewohnt ist, für die Schiedsrichter ungewohnt ist, weil man alles hört. Also die Trainer, wie sie was reinrufen, die Blöcke, die angesagt werden, das Quietschen der Schuhe oder sowas. Ist das, denkst du, wird das einen großen Einfluss haben auf das Spiel, auf alles? Oder ist das normal, weil man ja aus dem Training ja auch nicht keine Zuschauer hat. Also ihr kennt ja eine normale Trainingssituation, ist ja vergleichbar.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist schwer jetzt vorauszusagen, weil das wirklich, glaube ich, erst sehr wenig Leute jemals erfahren haben in ihrer Karriere. Ich in meiner kurzen Karriere habe es bisher natürlich auch noch nicht erfahren. Also es wird interessant. Ich glaube, dass es teilweise auch interessant für Zuschauer sein kann, halt, weil du irgendwie noch ein stärkeres Feedback irgendwie direkt kriegst oder so einen Einblick in das Spiel so. Also ich glaube, mich wird man viel hören. Ich bin ja, glaube ich, auch sehr, sehr laut unterwegs. Hört man mich auch, wenn 10.000 Leute in der Halle sind. Das wird jetzt natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Aber ja, es wird natürlich interessant, jeden Call zu hören, wie jedes Gespräch, jede Diskussion auf dem Feld, wird interessant.
Ja, also ich bin da selber auch gespannt, weil ich will eigentlich gar nicht, dass man mich als Kommentator hört übrigens. Ich finde das ganz schrecklich. Ich denke immer, oh nein, dann hören die alles, was ich sage. Das kann ja, das ist nicht gut.
Im Auditum sitzt du relativ weit hoch, da geht das.
Ah ja, gut, weil dann sind die Spieler vielleicht sauer, wa? Wenn man dann direkt am Rand hört, oh, Matissek heute.
Der Matissek schon wieder daneben geschossen. Ja. Dann drehen wir auch mal.
Spielt heute ohne Selbstvertrauen.
Ja, genau. Kann sich dann schon mal bereit machen.
Ja, also ja, wird eine neue Situation für alle Beteiligten und entsprechend werden wir sehen, was da am Ende bei rumkommt. Ist dann etwas vorbereitet?
Nein, nicht vorbereitet. Ich habe eine Frage, weil du vorher auch gesprochen hast. Leute freuen sich natürlich drauf, wieder Sport sehen zu können. Jetzt ist es ja für uns als Basketballfans gerade relativ spannend, weil diese Chicago Bulls-Doku auf Netflix läuft, The Last Dance. Verfolgst du die?
Ja, natürlich. Also ich habe jetzt die ersten 4 Folgen gesehen. Ich bin so ein Verfechter davon. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich spare mir die Folgen immer so ein bisschen auf über die Woche. Deswegen habe ich jetzt diese Woche 5 und 6 habe ich mir noch nicht angeguckt. Am Anfang war es ganz schwer. Am Anfang habe ich mir gesagt, okay, ich gucke eine irgendwie am Montag, Dienstag und dann eine am Donnerstag, Freitag. Und da habe ich immer beide Folgen direkt Montag nach dem Training habe ich direkt beide Folgen geguckt und dann halte ich die ganze Woche nichts mehr. Und irgendwie habe ich ein bisschen daraus gelernt und habe gesagt, okay, dann baue ich mir auch alles schön auf zu Hause vor meinem Fernseher, setze mich auf die Couch. Das ist wie ein kleines Event. Also da freue ich mich immer riesig drauf und das ist ja halt irgendwie das einzige neue sportliche. Also klar, man kann sich alte Spiele angucken, aber irgendwie was Neues ist, da ist es jetzt natürlich sehr passend, dass das irgendwie rausgekommen ist.
Ja, also bei mir ist auch voll der Event am Montag. Also ich gebe mir am Montag immer beide. Und die Frage auch dahingehend, weil du natürlich, du bist 20 mittlerweile, du bist natürlich mit einer ganz anderen Generation von Spielern auch aufgewachsen, weil ja sehr oft auch die Diskussion ist oder weil es sehr schwer nachvollziehbar ist, wenn man Jordan beispielsweise eben nicht live gesehen hat in dieser Ära. Hat es dir auch geholfen, den Spieler nochmal neu einzuordnen, wenn man das jetzt alles sieht?
Ja,
ich frage mal so, wer waren denn die Spieler, mit denen du aufgewachsen bist? Oder wer waren deine großen Idole?
Also die Spieler, mit denen ich aufgewachsen bin, war zum einen halt Dirk. Also ich glaube, ich habe mit 9 angefangen mit Basketball, das war 2009. Und dann habe ich aber auch gleich irgendwie so richtig angefangen auch zu gucken und alles. Und da bin ich, weiß ich noch, dass ich, als er in den Finals gespielt hat, bin ich morgens vor der Schule irgendwie, es war immer um 3, 4, glaube ich, die Spiele, ich weiß es nicht genau, wirklich morgens aufgestanden und hab die Spiele geguckt, die ganze Serie geguckt. Da war ich so zum ersten Mal, glaube ich, so richtig verliebt in den Sport. Und da bin ich halt aufgewachsen mit Nowitzki, mit Kobe, mit
LeBron,
vermutlich. Mit LeBron, obviously. Aber ich glaube, am Anfang, da war ich nicht so ein LeBron-Fan. Da dachte ich immer so, ja. Aber ich glaube, also jetzt quasi je älter man wird und je näher man, glaube ich, auch an dem Profisport dran ist, desto mehr merkt man auch, okay, was solche Leute halt eigentlich wirklich dafür tun. Und da ist er ja auch ein riesiger Vorreiter und ein unglaublicher Arbeiter. Also kann man den Typen, glaube ich, irgendwie nicht verfolgen. So. Aber das sind so, ja, Curry halt, der da um meiner Position ist, was halt der auch unglaublicher Basketballer ist. So, ich glaube, das sind so die Spieler, mit denen ich aufgewachsen bin.
Ja, aber wenn du jetzt Jordan siehst, was denkst du dir? Weil ich meine, es war eine andere Zeit, der Sport war noch ganz anders, viel weniger Dreiergeballer, viel physischer alles. Also das zu sehen, diese Ära zu sehen, so spektakulär, schön dargestellt, ist schon spannend, nehme ich an, auch für dich.
Es ist total spannend und zu sehen, halt irgendwie wie so ein junger Erwachsener halt irgendwie, keine Ahnung, so einen ganzen Sport prägt und irgendwie so eine ganze Ära prägt und halt dann aber auch irgendwie von allem so das Gesicht wird, war, glaube ich, für den auch nicht einfach. Aber also es ist halt the greatest of all time. Also Michael Jordan ist ja, glaube ich,
okay, das egal jetzt. Wie, keine weiteren Fragen.
Ja, genau. Also ich glaube, selbst wenn man jetzt irgendwie diskutiert und mit LeBron hier und anderen, aber ich glaube, da geht es gar nicht darum, wer jetzt individuell irgendwie der beste Spieler ist, sondern halt einfach, wer diesen Sport halt irgendwie am meisten geprägt hat. Und das war halt, glaube ich, definitiv er.
Er hat seine Mitspieler natürlich auch ziemlich angetrieben, teilweise auch ja fast schon ein bisschen verletzend angegangen. Er hat
gesagt, passt, wenn du dem den Ball passt, passe ich dir den Ball nicht mehr. So Richtung, ich glaube, da ging es um Bill Cartwright.
Naja, also war dann auch irgendwie, wo du denn denkst, als Mitspieler, okay, mit dem ist dann nicht so gut Kirschen essen. Wer ist denn der Chefantreiber bei Alba Berlin?
Der Chefantreiber bei Alba Berlin?
Ja, wer ist derjenige, der am ehesten einen so in den Arsch tritt und sagt, so geht's nicht?
Ich glaube, das sind bei uns mehrere.
Ich wusste, dass nicht ein Name fällt. Ihr seid so eine verschworene Truppe, das ist der Wahnsinn.
Aber das muss man schon sagen. Also das ist auch nicht irgendwie den Hahn herbeigezogen und sowas. Aber ich glaube, wir haben halt wirklich ein paar Alpha-Tiere bei uns auch, die sich das Ganze auch so ein bisschen aufteilen, was das halt, glaube ich, auch sehr, sehr gut macht und sehr das Teamgefüge halt irgendwie am Laufen hält. Aber ich glaube, man kann ja natürlich sagen, also ein Luke, der ist im Training immer irgendwie, ja, wie man in den Doku bei Jordan irgendwie sieht, halt irgendwie immer voll dabei, jedes Training 100% und sagt dir dann halt auch, ey, du musst 150% geben, wenn ich hier 100% gebe, so. Also da ist er auf jeden Fall ein Vorrat, der ist jetzt nicht so einer, der irgendwie sagt, pass ich nebenbei nicht oder so, aber halt irgendwie einen, ja, emotional Leader halt, Nils auf jeden Fall und Peyton, also das sind, glaube ich, unsere Leader-Typen. Und die dann im Training halt auch aufpassen, dass sie mal sagen, okay, heute ist mal vielleicht ein Training. Wir hatten jetzt irgendwie 5 Spiele in 8 Tagen. Heute machen wir das mal ein bisschen so und so. Aber halt dann auf der anderen Seite auch sagen, ey, jetzt haben wir ein paar Tage zum Trainieren. Jetzt reißen sich alle zusammen und jetzt arbeiten wir richtig so.
Ja, diese Belastung kommt dann wieder auf euch zu mit 5 Spielen in 8 Tagen. Es könnte im Maximalfall, der Modus steht noch nicht fest, muss man dazu sagen, 13 Spiele geben, wenn ich das richtig überschlage. 5 in der Vorrunde. Dann gibt es eventuell ein Viertelfinale mit Best of 3.
Ja.
Das sind doch nicht 13, ne? Ja, genau. Und Halbfinale und Finale dann eher im, also so wie Euroleague, sag ich mal. Also Viertelfinale im Playoff-Modus und dann Final Four-mäßig, Halbfinale ein Spiel, Finale ein Spiel.
Okay.
Wie kämst du damit klar mit diesem Modus?
Also ich glaube, je mehr Spiele, desto besser. Also das mit der Vorrunde finde ich eine gute Sache, dass man irgendwie ja nicht irgendwie irgendwelche Spiele, Ergebnisse mit rübernehmen muss. Ich glaube, wir starten ja dann alle bei 0, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Das finde ich ganz gut. Und halt irgendwie, dass jeder nochmal die Chance hat, jedem zu zeigen, ich bin besser als das Team, wir sind besser als das Team. So, das finde ich ganz gut, um sich halt auch nochmal dann ein bisschen warm zu spielen, sage ich jetzt mal, für die Playoffs. Mhm. Dann hieß es ja irgendwie am Anfang, glaube ich, irgendwie nur ein Spiel, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Wäre auch möglich so, aber ich glaube, wenn man da dann versucht, irgendwie noch, ja, vielleicht wenigstens einer in der Viertelfinale oder irgendwie eine Serie draus zu machen, mhm, muss man ja nicht Best of 5 machen, aber ich glaube, Best of 3 würde halt schon reichen, sodass halt ein Team wirklich zweimal, ja, gewinnen muss und sagen muss, okay, wir haben euch jetzt zweimal geschlagen, um halt in die nächste Runde zu kommen. Ja. Das fände ich, glaube ich, ganz cool.
Ja, also ich würde, wenn man eine Serie, wenn man sagen muss, okay, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, irgendwo muss eine Serie rein. Ich persönlich würde sie ins Finale legen und nicht ins Viertelfinale, aber das werden dann, das wird morgen übrigens entschieden.
Morgen, alles klar.
Wie das dann aussehen soll, damit man dann auch mal einen konkreten Zeitplan endlich auf die Beine stellen kann, denn ja, es soll ja dann irgendwann losgehen, also mit richtig Mannschaftstraining, vermutlich irgendwann dann ab nächster Woche, wenn wieder ein bisschen mehr Kontakt zugelassen wird. Danach sieht's ja aus.
Und dann, ja, wir sitzen alle auf heißen Kohlen. Ja,
und
wir
dann aber keine, kein Facebook Live machen, Jonas, von der Geschäftsstelle und vom Training.
Wird nicht passieren. Und wenn es passiert, dann wird es keine, sagen wir mal,
keine Übertretungen,
Achtungen, ja, geben.
Okay. Das ist die richtige Antwort. Und wenn, ja, dann sowieso Insta Live.
Ich glaube, dass wir, ja.
Und keine Beschwerden über den Paycheck. Oh, habt ihr gesehen?
Oh Gott, das ist wirklich
alles. Ganz, ganz traurig. Das darf halt nicht passieren.
Ja. Ja, Jonas, dann sagen wir lieben Dank.
Absolut.
Gerne, gerne.
Alles Gute. Wir freuen uns drauf, dass es da, wie immer das auch aussehen mag und wie immer sich das anfühlen mag, vor allen Dingen, dass irgendwas passiert. Darauf haben wir uns geeinigt. So ein bisschen Bedenken hat jeder von allem, was momentan passiert. Also, aber wir sind sehr positiv, was dieses Event angeht und werden da, so wie Hermann Schiller es gesagt hat, versuchen, ein Festival rauszumachen.
Festival. Das bin ich auch. Ich bin auch positiv.
Ne?
Ja.
Ich bin auch positiv gestimmt.
Jonas, gute Zeit. Grüße nach Berlin.
Dankeschön.
Schöne Grüße.
Cheerio.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
So, das war der Jonas.
Das war der Jonas.
Was guckst du so angestrengt?
Naja.
Hast du Angst, oder was?
Ich habe immer natürlich, ich habe riesengroße Angst.
Du hast Angst vor dem, was noch kommt in dieser Sendung, oder was?
Richtig.
Also, du hast es doch extra taktisch so geschickt gemacht, dass es am Ende
dass
der Sendung,
dass keiner mehr zuhört.
Dass keiner mehr zuhört und dass du es einfach rausschneiden kannst, um es mit einem
technischen Problem zu begründen. Naja, wir haben es vorne angekündigt, also ich müsste kompliziert schneiden. Und du weißt, wie mühsam das ist.
Das ist mühsam, ja, ja, genau. Ja, Festival Playoffs eingetütet, Modus kommt noch. Wir werden dann mal schauen, dass wir in den kommenden Wochen so kleine Hausbesuche machen bei den Teams, oder? Wie sieht's aus? Wer wird vor allen Dingen spielen? Das ist ja jetzt
Hausbesuch im Sinne von, wir rufen in dem Haus an.
Ja, genau. Aber wie sieht's eben aus? Wer wird denn spielen in Vechta, in Crailsheim, in Lubu? Kommen die wirklich alle wieder? Also
wir klappern da alles ab.
Genau. Welche, also die, wie sehen die Kader aus? Das ist super spannend. Ich meine.
Ja, ja, voll. Also,
bisher konnten sie uns ja irgendwas erzählen von irgendwelchen Verträgen, aber wenn es jetzt
sehr
mal
spannend
drauf ankommt.
Was John Patrick vorher auch gesagt hat, Da ist er schon, finde ich, super sympathisch in der Hinsicht, dass er sagt, ja, die haben da halt in Litauen, haben die da auch wen von der Agency und kann schon sein, dass die interessiert sind an Nick Weiler-Babb. Aber der wiederum, der würde sehr gerne kommen. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die Kader aussehen werden.
Und dann werden wir vielleicht auch schon in der kommenden Woche wissen, wann es genau losgeht, denn wir müssen uns ja so ganz allmählich auch mal eingrooven, wie das alles vom zeitlichen Rahmen her abläuft. Aber ich gehe davon aus, dass wir 2 Spiele pro Tag haben werden, was ja auch schon mal cool ist eigentlich. So einfach diesen Turniercharakter.
Turniercharakter, voll.
Ja. Das ist wie bei einer EM. Schön 16 Uhr, 20 Uhr, bam, bam. So, bist du bereit, Sandy, zum Abschluss unserer heutigen Folge?
Absolut nicht.
Du bist nicht bereit. Ich kann dich auch... geht ja nicht. Du musst ja alles schneiden.
Alles gut. Also, warum ist das überhaupt... Warum hören wir jetzt gleich einen Rap von dir? Erklär das bitte nochmal.
Ich habe die vergangene Sendung mit einem lyrischen Einstieg versucht zu... Ich habe das versucht, sozusagen standardmäßig zu implementieren.
Die Antithese zu Gemischtes Hack.
Genau. Mhm. Worauf du sagtest, dass du mehr auf Assi-Rap stehst.
Das ist also jetzt Revisionist History, aber ist okay.
Und dann habe ich in irgendeinem schwachen Moment gesagt, okay, einen Rap mache ich, kann ich auch.
Mhm. Und, das haben schon viele gesagt und da kamen viele sehr, sehr schlimme Dinge raus.
Ja, ich muss zugeben, es ist natürlich, ich kann nicht rappen. Ich kann nicht singen, ich kann nicht rappen. Deswegen vielleicht... Ja,
rappen kann jeder mit, wenn man es übt. Aber als eine Übung ist es schwer.
Das ist jetzt die Version, es ist die zweite völlig überarbeitete Variante, so würde ich es mal nennen. Und Without further ado, lasse ich einfach mal laufen. Und der Schwerpunkt liegt sicherlich auf dem Text und weniger auf meiner Melodie.
MC Corn Dog.
Okay, Kabi, drop the, drop the, drop the, drop the beat. Drop the beat, drop the beat. Leere Ränge, kein Gedränge, ultimative Drostenzwänge. Will ich rein in dieses Korsett? Ist das noch Basketball oder Kinderballett?
Kinderballett.
Spielt man echte Defense ohne Defense? Schauen Defense daheim auf dem Gerät? Oder bleiben sie auf Baller-Diät? Meine Meinung ist nur eine von vielen, doch auf meinem Hintern bilden sich schon Schwelen. Kein Bock mehr auf Kack-Quarantäne, will jetzt endlich ne Konfetti-Fontäne. Werf die Dreier rein, bewahrt mich vor Corona einerlei. Gebt mir endlich wieder Hoops, von mir aus auch ohne Cheerleader Hoops. Gebt mir endlich wieder Hoops. Von mir aus auch ohne Cheerleader-Boots. Gästenzahlen vom Robert-Koch-Boten. Ich will Dreier-, Zweier-, Freiwurfquoten. Will kritisieren, philosophieren, mich engagieren, Experten korrigieren, dabei krass blamieren. Werf die Dreier rein, bewahrt mich vor Corona einerlei. Gebt mir endlich wieder Hoops. Von mir aus auch ohne Cheerleader-Hoops. Gebt mir endlich wieder Hoops. Von mir aus auch ohne Cheerleader-Hoops.
Tja. Das war's.
Okay.
Was sagt der Experte?
Naja, also es ist ja eher so, ich würde eher sagen, es geht Richtung Poetry Slam, weil du eigentlich nicht rappst, sondern mehr sprichst und es läuft halt ein Beat drunter.
Ja, also das ist das, wo ich gesagt habe, das kann ich am ehesten noch, also rappen kann ich nicht, also auch bei allen Versuchen, das hinzubekommen.
Ja, es ist halt wirklich Sprechgesang mit Betonung auf Sprech, also plus one for effort definitiv. Also es ist sehr tiefgehender Text. Ich habe mir fast ein bisschen mehr Aggressivität erwartet, weil du ja gemeint hast, Assi-Rap ist Assi-Rap.
Ja, also ich bin halt bis zum sexistischen Maximum gegangen mit den Cheerleader-Boobs. Das ist sicherlich, dafür werde ich wahrscheinlich büßen müssen bei vielen. Aber Rap ist eben auch so ein bisschen inkorrekt manchmal. Und das habe ich mir rausgenommen, dass ich da inkorrekt bin. Mhm. Aber ich möchte mich jetzt dafür nicht rechtfertigen, weil das muss man nicht als Rapper. Weißt du? Das ist mein Style. Nee. Und da gehe ich halt aggressiv mit vor die Tür. Okay. Fertig, ja. Aus.
Okay, also ich würde dich definitiv nicht als Rapper bezeichnen wollen.
Mhm. Gut.
Also, wie gesagt, das ist ein Poetry Slammer. Also du könntest jetzt, ja. Könntest vielleicht antreten bei einem Poetry Slam dann.
Okay. Mhm. Ja, also ich,
aber das ist
der
doch auch
Schwerpunkt
was.
Sollte auch auf dem Text liegen, dass ich endlich wieder Hoops will und
von mir aus, ja. Auch ohne.
Naja, okay, genau. Es ist ja als Spaß gedacht und ich hoffe, dass sich da keiner irgendeiner Form auf den Schlips getreten fühlt. Und wenn doch, ich muss ja jetzt die Attitüde an den Tag legen, dass mir das komplett egal ist. Ne?
Genau.
So macht man das ja heute.
Okay. Ja, wir sind schon sehr lang, glaube ich.
Xandi ist erleichtert, dass es vorbei ist.
Naja, alles gut. Also ich finde, den Aufwand, den ihr betrieben habt, da war ja nicht ohne, glaube ich.
Ja, ich hatte natürlich freundliche Unterstützung an dieser Stelle an den Willi.
Gehen raus an Willi, Telefon, Willi.
Shoutout an Willi, der da mir der im musikalischen Bereich mich massiv unterstützt hat. Also meine musikalische Version war deutlich schwächer und ich wurde da von kompetenter Stelle unterstützt.
Ja, ich kenne ihn von diversen Leitungstests dieses Home-Podcast-Setups. Ich glaube, da haben wir 18 Mal bei Willi angerufen. Hörst du mich?
Genau, Willi ist da sehr geduldig.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, die Abteilung Basketball pausiert bis kommenden Dienstag.
Absolut, ja. Aber dann sind wir wieder am Start. Wir sind einfach wöchentlich am Start. Also danke auch allen, die uns zuhören. Jetzt der Hörerzuspruch ist nicht geringer geworden, im Gegenteil. Muss man auch mal sagen, oder? Sagt man das mal? Ja, kann man mal sagen, oder?
Danke an die Abdis.
Liebe Abdis.
Und dann hoffen wir in der nächsten Woche mit Modus und vielleicht schon so einem Mini Spielplan hier ums Eck kommen zu können. Wer weiß.
Ja, keine Ahnung. Weiß.
Es passiert viel heutzutage in einer Woche. Gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.